Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute haben wir mal wieder vier sehr spannende Songs mitgenommen. Starten tun wir mit einem Song von 01099, denn der Sommer steht vor der Tür. Und wenn der Sommer losgeht, dann legen natürlich auch die Jungs von 01099 wieder los. Und wir schauen mal, wie sich ihr musikalischer Stil so verändert hat seit den letzten Releases. Und genau dasselbe schauen wir auch bei Chapo 102. Er ist ja der Member von den 102 Boys, der so am stärksten seine Solo-Karriere gepusht hat. Wir erinnern uns an so Songs wie Missed Calls oder auch Collabs mit Nina Chuba. Und jetzt ist er zurück mit einem neuen Track, Sheet, Wetter und Korn, wo er seiner Heimatstadt Hamburg eine Lobhymne singt. Danach kommt Alligator und das ist so spannend, weil es ein Rapper ist, der seine Musikrichtung gewechselt hat oder zumindest bis jetzt. Er hat sich vom Deutschrap ein bisschen verabschiedet und ist in die Metal-Schiene gegangen. Jetzt hat er ein komplettes Album veröffentlicht und auf einem Feature ist auch Tarek von KIZ dabei. Wir haben abgestimmt in der Insta-Story und diesen Song werden wir heute unter die Lupe nehmen und mal schauen, ob das denn so gut passt mit Alligator und dem Metal. Und zu guter Letzt, Bösemann versus Farid Bang. Der Beef geht in die nächste Runde. Und wie versprochen hat Bösemann nun seine musikalische Antwort an Farid rausgehauen mit dem Diss-Track namens Farid Schmitz.
Ja, und ein paar Tage vorher stand der Bösemann vor Farid Bangs Haustür. Das hat ja Farid selbst publik gemacht. Er hat Aufnahmen von der Überwachungskamera geleakt, wo man Bösemann gesehen hat. Von Bösemann gab es bis dato noch nicht viel Äußerung. Jetzt ist aber brandaktuell ein Statement von einer halben Stunde auf Bösemanns YouTube-Channel hochgeladen worden. Und da zeigt Bösemann auch nochmal, wie das Ganze aus seiner Perspektive abgelaufen ist. Anschuldigungen, dass Farid Bang tatsächlich zu Hause war. Wo liegt jetzt die Wahrheit? Wir sprechen da heute drüber im Podcast und ansonsten geht's auch mal wieder um Manuelsen. Der ist mit dem TikToker Coach Frankie aneinander geraten. Da sind rassistische Äußerungen von Coach Frankie in Richtung Manuelsen gefallen. Manuelsen hat daraufhin Coach Frankie gejagt und hat Instagram, TikTok und alle mobil gemacht, gemeinsam gegen Rassismus aufzustehen. Und zu guter Letzt geht's um die Bushido-Tour. Die ist jetzt nämlich letzte Woche gestartet und sorgt für ordentlich Wirbel auf den sozialen Medien. Shindy war bei Bushido mit auf der Bühne. Außerdem ist das Ticket für das Wohnzimmerkonzert, falls sich jemand noch daran erinnern kann, aufgetaucht. Und die Bushido-Bubble wurde eingeladen. Die ganze Familie ist mit auf der Bühne. Also es hat wirklich für viel Gesprächsstoff gesorgt. Und deswegen viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gleich wieder. Yes, zurzeit ein echtes Auf und Ab mit dem Wetter. Letzte Woche war hier in Stuttgart im Schwarmländle gefühlt Sommer und am Wochenende wieder Winter. Aber unser Partner Y-Food hat mit ihren neuen Y-Food Fruity Drinks so oder so die gute Wettersaison eingeläutet. Neulich haben wir vom Y-Food Team nochmal ein großes Paket bekommen mit ordentlich Nachschub. Und ich habe mich jetzt auch durch die Y-Food Fruity Drinks durchprobiert. Da sind die Sorten Mango, Strawberry und Peach mit dabei. Und von dir weiß ich, dass du sie jetzt auch alle durch hast. Was ist denn dein Favorit, Sherwin?
Ganz klar Mango. Aus dem einfachen Grund, dass es mich an Mangolassi erinnert. Und das ist ein Getränk, was ich wirklich liebe. Und was ich bei Mango auch so stark finde, ist, es hat gar nicht beim ersten Probieren so diesen Trinkmahlzeitcharakter, sondern es schmeckt echt wie ein leckeres Getränk, ne? So dass man gar nicht diesen am Anfang so krassen Mahlzeitding noch mit drin hat. Aber wenn man es getrunken hat, ist man auf jeden Fall für einige Stunden gesättigt. Was ist denn dein Lieblingsgeschmack von den Fruity Drinks?
Ich muss sagen, ich war am Anfang brutal skeptisch, weil ich bin nicht so der Fruchtjoghurt-Typ und deswegen hatte ich auch größten Respekt vor diesen drei neuen Sorten. Aber war dann wirklich sehr positiv überrascht und ich fand, Mango fand ich auch krass, aber Strawberry hat bei mir wirklich noch einen draufgesetzt. Also wirklich absolute Empfehlung. Und wenn ihr jetzt auch Bock habt, die Sorten auszuprobieren, dann kriegt ihr mit unserem Code RAP-PODCAST 10% im Y-Food Shop und den Link direkt zu den Fruity Drink Sorten packen wir euch in die Shownotes. Vielen Dank an unseren Partner Y-Food und jetzt sehr viel Spaß mit der neuen Folge.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und am Donnerstag ist es schon soweit. Da kommt aller Wahrscheinlichkeit nach unser nächstes Interview raus. Gerade sind wir echt heftig am Rausballern, was das angeht. Ne? Hier Fahrt, Cool Savage und. Und am Donnerstag kommt unser erstes, zweites Interview raus. Und zwar mit Jan Kaffer und Küçük Efendi. Die beiden sind ja gerade auch in ihrer Promophase und ihre erste Live-Tour. Niemand weiß genau, in welcher Form werden sie in Erscheinung treten. Keiner kennt ihre Gesichter. Keiner weiß, ne, wie sie wirklich aussehen und sowas. Deswegen sind da die Fans natürlich gespannt. Darüber sprechen wir. Wir sprechen auch über Fashion, über Quiet Luxury im Deutschrap. Wir sprechen über Kryptowährungen, wann die beiden reingestartet sind und ob die beiden, so wie ihr zweitneuester Single-Titel heißt, Krypto-Milliardäre sind. Über all diese Themen sprechen wir. Deswegen stellt euch auf jeden Fall den Wecker. Donnerstag kommt das Ding sehr, sehr, sehr wahrscheinlich raus. Gibt immer so ein paar kleine Abweichungen, aber das Ding ist schon sehr safe und ich freue mich darauf. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir in die neue Folge und zwar wie immer mit einem Chart-Update.
Yes, genau. Letzte Woche haben wir ja über das Projekt Gerda gesprochen. Wir hatten sogar einen Track von diesem Projekt Gerda mit dabei. Gerda ist produziert von The Crowds und teilweise von Künstlern von Seed. Und da waren wirklich sehr viele verschiedene Rapper drauf. Irgendwie, wir hatten ja den Song mit Materia, Quam E mit dabei. Dann war Ratar noch so als Hidden Feature auf dem Album drauf. Liz war drauf und viele, viele mehr. Und wir hatten uns ja gewundert, warum kommt das ganze Ding jetzt ohne Promo? Wird es überhaupt ein Erfolg oder nicht? Es gab eine Vinyl online zu bestellen. Da gibt's mittlerweile schon die zweite Auflage und das ganze Album ist auf Platz 20 in den Charts gegangen. Also muss ich sagen, ey, so komplett ohne Promo, ohne lange Promo im Voraus, wirklich eine stabile Platzierung. Klar, die Charts gehen ja nicht nach verkauften Einheiten, sondern auch nach, ne, wie viel Umsatz wird generiert. Und dadurch, dass da halt eine Vinyl verkauft wurde, die wurde, glaube ich, dann auch für 30, 40 Euro oder so verkauft. Also geht natürlich schon einfacher, so in den Charts schneller nach oben zu klettern, aber trotzdem krass. Also wenn wir jetzt irgendwie in den nächsten Monaten mal hier ein paar Chartplatzierungen von Rappern dabei haben, die es irgendwie trotz 4 Monate Promophase mit ihrer Albumbox dann trotzdem nur auf Platz 40, 50 in den Charts schaffen, dann hat das schon irgendwie so ein kleiner Fingerzeig, dass da dann vielleicht, dass das nicht ganz so gut lief, wenn es sogar so ein Projekt wie Gerda, wo jetzt kein reichweitenstarker Account von einem Rapper dahinter steckt, so gut in den Charts schafft. Richtig, richtig krass. Also Chapeau an der Stelle. Und Tour ist in die Top 10 mit seinem Album auf Platz 8 gechartet. Und dann schauen wir mal in die Single-Charts. Da haben wir Bones auf Platz 39, AK auf Platz 36, Ufo auf Platz 26 und das Newcomer-Format Rap La Rue release gerade auch wirklich ordentlich viel. Und die Single von Yiyo, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, J-I-Y-O, ist auf Platz 24 gegangen. Und wer jetzt beim Release Friday den zweitbesten Einstieg aller Deutschrap-Singles hatte, das sind 01099, nur Contra K ist stärker gestartet am Freitag, aber 01099, besser gesagt Gustav und Zachi von 01099 haben ihren neuen Song Küssen rausgebracht und da hören wir jetzt direkt mal rein.
Ich würde dich gerne küssen, anstatt dich gerade zu vermissen. Sommer, Sonne, Kaktus, aber mir geht es beschissen. Du bist nicht meine Plus Eins, wir stehen beide auf der Liste und verschwenden keine Zeit zusammen, nicht mal ein bisschen. Ich würde dich gerne küssen, anstatt dich gerade zu vermissen. Sommer, Sonne, Kaktus, aber mir geht es beschissen. Du bist nicht meine Plus Eins, wir stehen beide auf der Liste und verschwenden keine Zeit zusammen, nicht mal ein bisschen. Heimweh sticht in mein Herz, weil du bist mein Zuhause, doch mein Arm ist gerade leer.
Yes, 01099 und ihr neuer Track Küssen, der zumindest bei mir instant einen Ohrwurm ausgelöst hat. Und deswegen war ich auch so sad, dass das Wetter dann wieder so umgeschlagen hat, wie du eben erzählt hast. Es war erst warm und dann wurde es wieder kalt und wieder Winter. Und jetzt kommt dieser Track raus und man will eigentlich in der Sonne baden und nur diesen nicen Beat hören. Naja, auf jeden Fall, der Sommer wird kommen und dementsprechend auch neue Mucke von 01099. Es war jetzt 4 Monate her, habe ich gesehen, seitdem der letzte Track mit Video und allem rauskam, war nämlich dieses Weihnachtslied, was sie immer einmal im Jahr rausbringen und jetzt eben Küssen. Und mein erster Gedanke war, das hört sich natürlich nach 01099 an, aber es hört sich auch ein ein bisschen neu an, ein bisschen frischer, ein bisschen, ne, der Beat ist irgendwie anders und sowas. Weil ich weiß noch, bei uns hatte 01099 wirklich so eine Hype-Kurve irgendwie am Anfang. Wir waren komplett geflasht und oh mein Gott, Durstlöcher, was weiß ich was. So diese ersten Tracks waren alles geil. Und irgendwann war es dann aber so ein bisschen, dass man so gesättigt war mit diesem einen Sound und wir waren dann, ne, so ein bisschen so, ach, vieles hört sich jetzt schon sehr ähnlich an. Das hat sich bei den letzten Releases schon verbessert, aber jetzt Küssen gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Und ich glaube, das liegt auch unter anderem an der Art und Weise, wie die im Moment produzieren. Denn wenn man mal auf Instagram dem Label Bamboo Artists folgt, das ist nämlich so das Label, wo eben unter einem 01099 sind, aber auch zum Beispiel Chiagu und noch etliche andere Artists, von Produzenten über Rapper bis hin zu Techno-DJs und was weiß ich alles, die gehen immer in so eine Art Retreat, also dass sie irgendwo Urlaub machen, alle zusammen in der Bude sitzen, Mucke produzieren in verschiedenen Kombinationen und so. Und ich glaube, mit so einem Vibe, wenn man halt in der Sonne ist, mit vielen kreativen Köpfen, jeder gibt mal so eine Idee rein und sowas, dann kommt schon was Cooles bei rum. Und ich glaube, so ist auch dieser Song entstanden. Und deswegen hat er auch dieses gewisse Etwas.
Ja, und ich weiß nicht ganz genau, ob ich das richtig mitbekommen habe, aber ich dachte, die drei hätten sich auch mal so ein bisschen verabschiedet und sind so zusammen in den Urlaub gefahren oder irgendwie haben so zusammen eine Action gestartet. Und jetzt auch bei diesem Lied oder bei dem Video hat auch Paul dann, glaube ich, der ja nicht auf dem Song musikalisch vertreten ist, irgendwie dann auch so diese Regenwolke gehalten und so. Und die haben damit, ich glaube, das wurde in Spanien gedreht, haben so mit Spanien zusammengearbeitet. Aber es sah irgendwie so aus, als wären die da sehr krass auf sich alleine gestellt und als hätten die ja vielleicht auch da probiert, bisschen frischen Wind in ihre Zusammenarbeit zu bringen. Und es ist bestimmt auch mal wichtig, sich so Zeit für sich einfach zu nehmen oder einfach mal nur so als Band, sage ich mal, wegzufahren und so ein eigenes Ding zu machen. Und ich glaube, das war dann nochmal, aber kann jetzt sein, dass ich auch komplett Müll laber, aber ich glaube, dieses, wovon du gerade gesprochen hast, war dann auch nochmal eine ganz andere Sache eben. Das hatte ich auch gesehen, dass da, ne, dann war der Chiagu und das ganze Label eben mit dabei, wo die da zusammen unterwegs waren. Ich muss sagen, ich finde, das Lied hat bei mir so ein bisschen so einen nervigen Charakter schon. Also ich werde das auch nicht los, diesen Gedanken. Ich weiß nicht, ob ich schon zu viel Social Media Promo für den Song davor gesehen und gehört habe, aber ich fühle das einfach nicht mehr so krass, obwohl ich am Anfang auch hyped war.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Song halt, ne, so, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Song so ein bisschen entweder oder Charakter hat, also dass man ihn halt entweder krass fühlt, weil er genau das ist, was gerade deine Emotionen sind, du bist gerade happy, willst tanzen und bist glücklich und so weiter, dann passt es ja perfekt rein und ich glaube, das sehen viele so. Oder halt, dass man ihn echt ein bisschen tot gehört hat. Und dann fühle ich auch, was du sagst, dass der Beat dann doch ein bisschen nervig sein kann. Ich muss sagen, für mich ist der Song wirklich top. Ich finde den sehr, sehr nice. Was mich eher so ein bisschen immer so, ja, womit ich nicht ganz so connecten kann persönlich, ist, dass ich habe immer das Gefühl, dass bei 01099, da ist so ein gewisses Image, was halt sehr stark mitschwingt, ja. Das ist immer dieses so, ja, so Jungs, die sind so Weltenbummler, so Work and Travel nach dem Abi, so Slackline im Garten-Ding halt irgendwie, also so, weißt du, was ich meine? Ja, so, und das wird halt so sehr krass gepusht irgendwie, obwohl die natürlich übel viel Geld machen, ja. Also die haben irgendwie, keine Ahnung, 3,6 Millionen monatlich Hörer, Tour, die sind auf allen Festivals, ich glaube, auf dem Splash sind sie auch mit dabei und sowas. So, die machen richtig viel Kohle, ja. Und es wird halt sehr krass dieses Image immer forciert, wir kaufen uns halt so diese günstigen Klamotten auf dem Flohmarkt und wir chillen nur so mit so Späti-Bier, Kasten Späti-Bier irgendwo auf einer Wiese oder so, ja, vollkommen fein auch, ja, aber ich habe auch das Gefühl, und dafür habe ich keine Quellen oder so, die das belegen, dass da auch sehr viel so, ja, Werbung ist oder, ne, ich weiß nicht, wenn man jetzt sich das neue Video anguckt, dann wird da so ein neuer Adidas Samba-Schuh, so ein Close-Up reingeschnitten und sowas irgendwie, obwohl jetzt nicht Produktplatzierung steht und das ist bestimmt bei vielen anderen Künstlern auch so, keine Ahnung, wie man sowas platzieren muss, aber das ist eher so ein Charakter, der mich immer so ein bisschen so, womit ich persönlich nicht so krass connecten kann, obwohl ich den Song feier und wo ich mich auch immer frage, so wie lange kann man dieses Image noch halten? Wann ist so offensichtlich das 0,99 halt Cash haben? Und so, wann fangen die an, irgendwie halt mal sich so eine Rolex rauszulassen oder keine Ahnung, oder wie geht man dann mit diesem Image um? Weißt du, was ich meine? Das ist das Ding, was mich eher so ein bisschen beschäftigt, stört, wie auch immer.
Okay, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. weil, also es gibt halt einfach Leute, die so auf dem Boden geblieben sind, und 01099 habe ich irgendwie noch nie so krass mit so Werbung oder versteckte Werbung machen oder so wahrgenommen, und find auch, also ich glaube nicht, dass die sich so ein Image so aufsetzen, sondern ich glaube, die sind so, und wenn ich auch so dran denke, so ein Materia oder so, der hat wahrscheinlich auch ultra viel Cash gemacht, allein durch seine riesen Erfolgszeit, so als er da im Radio die ganze Zeit auf und ab gespielt wurde, und der ist ja auch schon seit Jahren am Start einfach, und der lässt sich ja auch gut gehen und macht ja auch so genau dieses so um die Welt reisen und lebt dort halt einfach wie ein Einheimischer und chillt halt einfach. Und es gibt ja ultra viele Rapper, die halt sich nicht ihr Geld für Uhren oder Mode oder sowas ausgeben, weil das ja auch überhaupt nicht das Interessenfeld von jedem Menschen ist.
Nee, stimmt schon. Also bei einem Materia nehme ich tatsächlich ein bisschen anders wahr. Also als ob da so ein bisschen mehr so ist, wer er ist, und da nicht so viel mit dem Image an sich gespielt wird, sondern den bockt halt einfach so angeln gehen und Fußball spielen und sowas irgendwie. Aber ja, wie gesagt, es ist super, super subjektiv. Ich will ja auch keine Meinung dazu bilden oder sowas, weil ich glaube, die Jungs von 01099 sind krass nett und der Song gefällt mir wirklich gut und so weiter. Für mich, wie gesagt, es ist rein subjektiv, aber mir kommt es immer so ein bisschen vor, als ob da jemand so dabei sitzt, der halt so sagt, ey, okay, da muss jetzt noch so eine Patagonia-Jacke rein, da muss noch genau dieses Modell von zum Beispiel Adidas rein, aber auch nicht das andere, sondern so ein ganz bestimmtes, was halt zu dem Vibe passt. Jemand fährt noch auf so einem alten Hollandrad rum, du bist in so einer Hängematte, du bist so am Zelten, du hast so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist für mich, als ob man echt so von so einer stereotypischen Subkultur oder wie auch immer man es nennt, so alle Symbole in so ein Video immer so reinpackt. Naja,
ja, schon, aber, okay, aber also
ist ja bei anderen Rappern auch so, wenn man da dann Gucci und Louis, genau, und alles Mögliche reinpackt, ne, safe ist so auf jeden Fall.
Ja, also das wurde ja schon immer gemacht, egal ob jetzt Rap oder nicht, aber das hast du ja damals auch bei Agro Berlin gehabt, da wurde auch genau drauf geachtet, wie ein Tony D aussieht, dass ein Sido eine Maske bekommt, dass Flair sein Image bekommt, wer welchen Albumtitel hat und wer wie in den Musikvideos platziert wird, da gab es einen genauen Fahrplan, und das wird ja jetzt auch gemacht, und es ist ja nicht das Normale sozusagen, dass dieser Fahrplan so aussehen muss, dass man eine Rolex trägt oder sowas.
Nee, true. Ich habe jetzt auch ein paar Punkte so ein bisschen durcheinander gewurschtelt irgendwie. Und ich glaube auch, ich denke mir halt auch so, okay, die Zielgruppe von 01099 oder der Großteil der Hörerschaft, der trägt wahrscheinlich diese Klamotten und so weiter. Und deswegen passt es halt auch mega gut dazu. Macht ja auch Sinn, so marketingtechnisch dieses Bild zu erschaffen. Für mich persönlich, keine Ahnung, wie gesagt, ultra subjektiv, ist das einfach so eine Sache, die mir immer so auffällt. Naja, auf jeden Fall, also ich kann nur sagen, den Song finde ich ziemlich nice. Und während ich den Song mir angehört habe auf Spotify, ist mir ein neues Feature aufgefallen. Das wollte ich dir mal ganz kurz noch erzählen. Und zwar, Spotify macht jetzt so ein bisschen ein auf TikTok, ne? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es gab ja schon dieses Bewegtbild hinter dem, oder schon immer, gibt es schon ewig lange, dieses Bewegtbild statt einem Standbildcover sozusagen. Und jetzt kann man aber auch, wie bei TikTok, durch zum Beispiel eine Spotify-Playlist durchscrollen, und dann sieht man immer so ein 15-sekündiges Video und dazu eben einen Ausschnitt aus einem Song. Und das kann man einerseits machen bei einem Artist zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen wir, auf das Profil von 01099 geht, dann schaut man sich diese Videos an und kann die dann so durchscrollen. Oder aber auch bei einer Playlist, wie zum Beispiel Deutschrap brandneu, dass man dann da ist so ein kleines Videosymbol draufklickt und dann durch die Playlist als Video durchscrollt. Also ich muss sagen, ehrlicherweise bin noch nicht ganz sicher, ob sich das so krass durchsetzen wird oder ob das Leute machen werden, aber gut, es ist ja gerade wirklich im Trend, oder man ist gewohnt, einfach so Medien zu konsumieren. Aber ich habe jetzt auch auf LinkedIn letztens gelesen, dass Spotify jetzt auch anfangen will, komplette Musikvideos mit reinzunehmen. Das gab es ja bisher noch nicht. Und zwar, das soll dann so funktionieren, dass wenn man dann durch die App scrollt und man sieht dieses Hochkant-Video, ähnlich wie ein TikTok sozusagen, dann kann man einfach mit so zwei Fingern rauszoomen und auf einmal wird das quer und man kann das komplette Musikvideo in der App sehen. Und was ich mir dann halt gedacht habe, ist, vielleicht kommt dann auch so eine Art Funktion wie so kommentieren und, ne, dass man halt alles in einer App hat, was Musik angeht. Dass man nochmal die Seite, die jetzt quasi YouTube abdeckt, auch bei Spotify mit reinnimmt. Wäre auf jeden Fall krass.
Ja, safe. Also das wäre auf jeden Fall sehr, das könnte ein bisschen die Musikindustrie umkrempeln, wenn das passiert. Vor allem dann auch in so eine Richtung, dass dann vielleicht aber auch das Querformat Video dann doch ausstirbt, weil man irgendwie merkt, okay, jetzt hat man die Leute schon in diesem Swipe-Modus auf der App oder so, dass man dann wirklich nur noch Hochkant-Videos produziert, weißt du, nichts mehr mit dem, was du gerade gesagt hast, mit so zwei Finger rausziehen und sowas. Aber ja, im Moment wären durch dieses Feature, also bei Playlisten kannte ich das Feature noch gar nicht, aber halt bei den Artist-Profilen habe ich das schon gesehen. Und dadurch werden jetzt auch noch mal mehr die Follower-Zahlen auch gepusht auf Spotify von einem Künstler-Account, ne? Also bei 01099, wenn man das dann sich anschaut und da dann irgendwie jetzt zum Beispiel zu küssen, weil das das aktuellste Video ist, hier sein Hochkantformat-Ausschnitt da angezeigt bekommt, dann sieht man rechts so 291.000 Follower haben die auf Spotify. Und da kann man halt auch so das Plus wegmachen, so wie bei TikTok. Aber ja, wenn wir schon bei Zahlen und Spotify sind, habe ich mir das auch mal angeschaut. Und ich glaube, das haben wir auch noch nie gemacht. Aber mir ist jetzt einfach bei diesem Song mal aufgefallen, ah krass, wieder Gustav und Zachi zusammen in dieser Kombination, das gab's doch irgendwie auch schon häufig und tatsächlich, ne, wenn man sich jetzt so die 5 meistgehörtesten Spotify-Songs von 01099 anschaut, also Durstlöscher, Frisch, Dies, Das und VHS, da sind immer Gustav und Zachi dabei, also außer bei Frisch, da ist es nur Gustav. Und Paul hat noch nicht so seine Hits. Außer den Song Anders, der halt letztes Jahr dann mit Chiago abging und der jetzt auch schon so in die Richtung erfolgreichstes Lied ever von 01099 geht. Also jetzt innerhalb von einem Jahr irgendwie 70 Millionen Streams gemacht. Und ich glaube, damit holt er dann früher oder später auch Durstlöscher und Frisch ein. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass Paul bei den richtig erfolgreichen Hits nicht so am Start war. Und dann habe ich mir auch mal so die monatlichen Hörer im Vergleich angeschaut. 01099 hat der 3,7 im Moment, Gustav 3,1, Zachi 2,8 und Paul fällt dann tatsächlich ab mit 1,8 nur. Und auch wenn man überlegt, jetzt so auf dem letzten Album dann die Lieder mit Trettmann und Rin, da war Paul auch nicht mit dabei. Aber was ich halt so krass finde, ich finde, das fällt einem gar nicht auf von außen, weil die drei einfach so gut als Gruppe harmonieren und immer oben drüber 01099 einfach steht. Also die machen sich gar nicht daraus so ein Ding, so von wegen, wer jetzt so auf dem Song dabei ist, so alle sind im Video zu sehen, ich habe das Gefühl, die arbeiten auch zusammen so an den Songs einfach und man hilft sich so gegenseitig und das finde ich irgendwie eine sehr schöne Gruppendynamik, dass da so keiner untergeht und auch keiner so da so krass heraussticht irgendwie und bisher ja auch gar nicht in so eine Richtung ging, dass einer so seine Solo-Karriere forciert. Was ja natürlich auch noch kommen kann, aber bisher pushen die einfach sehr gut dieses Gruppending, obwohl es da so Unterschiede auch von den Streaming-Zahlen gibt.
Ja, stimmt. Gibt's ja eigentlich noch kaum Bemühungen irgendwie in der Art, dass man sieht, dass die da irgendwie so Solo-Karrieren anstreben. Und ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten Song, und zwar Chapo 102. Er ist ja der Member, der am stärksten seine Solo-Karriere auch nachverfolgt, ne, natürlich auch bei den ganzen Sachen von den 1 zu 2, was dabei ist, aber eben auch schon im vergangenen Jahr viel alleine gemacht hat und jetzt wieder zurück ist, zumindest als Solokünstler, und zwar mit seinem neuen Track Sheet Weather und Korn. Davon tusche
ich keinen blassen Schimmer, außen als der Reeperbahn, was hab ich für ein Glück gehabt, aufzuwachsen in der allerschönsten Hansestadt, immer Wind von vorn, ich bin hier geboren. Piekst von meinem Herzen der Hälfte, meine Stadt an der Elbe. Sheet, Wetter und Korn, ich bin hier geboren und bleib für immer derselbe. Dank meiner Stadt an der
Elbe. Yes, Chapo 102 mit Sheet, Wetter und Korn. Und für mich erstmal eine riesige Überraschung, weil ich bis zu diesem Song nicht wusste, dass Chapo aus Hamburg ist oder in Hamburg geboren ist. Denn Man kennt ja irgendwie 102 Boys, da wusste man immer, das sind die Jungs hier aus Ostfriesland, die kommen ja so aus Leer. Ich habe auch einen Kumpel, der kommt aus der Richtung und der hat mir dann neulich sich auch mal gemeldet bei mir, als unser Stax 102 Interview rausgekommen ist, was du ja geführt hast, Sherwin, weil er natürlich auch irgendwie so eine Verbundenheit bisschen zu den 102 Boys hat, weil halt so Ostfriesland ist ja jetzt auch nicht irgendwie da Millionenmetropole oder sowas. Mhm. Und hat dann auch nochmal so gesagt, so, ne, wenn die Jungs da irgendwie an Weihnachten dann nach Hause kommen, dann spielen sie da ihre 2-3 Shows in Leer und alles ist ausverkauft. Das heißt, da sind die Leute auch in der Heimat richtig, richtig krass, stolz einfach darauf, was die 102 Boys da geschafft haben, so irgendwo vom Dorf und jetzt irgendwie deutsche Festivals am Abreißen. Aber ja, ich glaube, wir sind auch nicht die Einzigen, die jetzt so krass überrascht sind, dass halt Chapo eigentlich aus Hamburg ist, weil das bisher nie so präsent war, dachte ich, in seinen Texten. Und damit hat er jetzt aber auch eine richtige Hymne geschaffen. Ich finde, das ist ein richtig geiles Lied, auch sehr viel Abwechslung dabei, ne? So am Anfang dann am Hafen mit dem Klavier und alles noch so ein bisschen ruhiger und dann der zweite Part, wo sie dann in St. Pauli im Stadion sind, dann auch mit den Jungs und sowas und es geht einfach ein bisschen mehr ab. Auch geile Lines mit dabei, mit sehr krassem Hamburg-Bezug natürlich auch. Ich finde, da hat sich einfach ein geiles Thema da rausgepickt und ich kann mir das Ganze auch gut vorstellen, dass da eigentlich so ein Hype entsteht um dieses Lied, so im Sinne von, man ist so in Hamburg auf dem City-Trip und will so ein chilliges TikTok irgendwie drehen, ne, und hat irgendwie so paar 2 Sekunden Schnipsel aus seinem City-Trip oder so. Ich bin jetzt selbst nicht privat auf TikTok aktiv, ne, aber jeder kennt das ja, ne, von den Reiseinfluencern und whatever, ne, oder mittlerweile machen das ja auch viele einfach und man postet jetzt nicht mehr irgendwie 10 Instagram-Beiträge, sondern hat irgendwie so einen Instagram-Reel oder so ein TikTok-Video, wo was zusammengeschnitten ist, einfach so als Erinnerung an den Trip. Und ich kann mir jetzt irgendwie sehr gut vorstellen, dass dieses Lied da drunter liegt, weil ich finde, Chapo hat da einfach so eine chillige Hymne gemacht, aber auch gar nicht so auf Krampf, also nicht so von wegen, er will jetzt unbedingt, dass das so das neue Hamburg-Lied wird, sondern einfach ehrlich. Also ich finde, das Lied kommt sehr, sehr ehrlich rüber.
Ja, ich finde auch so Hymnen für so Städte eh irgendwie so ein ganz cooles Ding, weil man dann halt eben die Parts nutzen kann, um da so eine Art, ja, so eine Art Insider reinzumachen oder eben einfach nur Informationen, die halt über diese Stadt so, ne, die Stadt eben so auszeichnen. Und ich finde auch hier hat er es echt gut gemacht mit so Parts wie, wir sind wenig Schläfer, Flaschenkinder, voller als ein Klassenzimmer, Fischmarkt vor der Tür, doch von Sushi keinen blassen Schimmer. So, ja, sind schon so coole Dinger irgendwie. Aber ja, also hat mich auch echt krass überrascht, muss ich sagen, weil ich dachte auch irgendwie so, Chapo ist so aus Leer und da pushen die halt irgendwie alles in dieser kleineren Stadt. Und ansonsten ist er halt so in Berlin zu Hause. So, er hat jetzt auch nie groß einen auf, ey, ich bin Hamburger gemacht. Also so im normal in seinen Stories oder was weiß ich nicht. Aber anscheinend scheint da die Heimatverbundenheit dann doch sehr stark zu sein. Er ist aber gerade auch am Produzieren seines neuen Albums oder das ist eventuell schon ganz fertig und dazu sind die nach Norwegen geflogen. Chapo, aber auch Stax und Lucry, Swenna habe ich dort gesehen. Weiß gar nicht, wer noch alles da war. Ich habe da in den Stories so ein paar Sachen gesehen. Die haben dann da so ein Studio gemietet gehabt, was auch mega cool aussah. Also wirklich so ein norwegisches Holzhaus irgendwie voll mit Instrumenten und Aufnahmegeräten und dazu aber auch noch so ein Whirlpool draußen, wo man chillen konnte, also so ein Mix aus Natur genießen, Spa und Mucke machen mit Top-Produzenten und ich glaube, das, was da rauskommt, ich glaube, das kann auch ziemlich wild werden. Also ich nehme mal an, dass es nochmal einen Schritt mehr weggeht von dem ursprünglichen 102-Flavor, also so 1, 2, 3, 4 Bretter oder so Bier und sowas irgendwie. Was ich finde, was man auch Chapo so ein bisschen ansieht. Also ich weiß, er sieht so ein bisschen gechillter aus und so ein bisschen ruhiger und jetzt mit so ganz langen Haaren und diesem Cappy und ne, davor wirklich so auf Siffer gehabt irgendwie. Ja. Also da hat sich schon einiges verändert bei denen.
Safe, auf jeden Fall. Weil du jetzt auch nochmal dieses Stadtthema angesprochen hast, dass die ja jetzt alle in Berlin sind und so, das ist eigentlich auch was Krasses, ne? Die kommen so alle aus Leer oder sind da halt irgendwie, haben sich da kennengelernt, aufgewachsen, ihre Jugend verbracht, aber dass dann so alle so diesen Step gemacht haben, auch nach Berlin zu gehen, ich meine, das ist auch dem geschuldet, dass sie ja so, davor waren sie halt noch in Leeren, dann war wahrscheinlich auch klar, ey, lass doch alle nach Berlin ziehen, aber sonst so, ne, meine Freunde, die sind irgendwie alle in Deutschland verteilt, der eine wohnt im Süden, der eine im Norden, der eine im Westen, Osten, so, ne, überall, aber es muss schon sehr, sehr nice sein einfach, wenn du so deine gesamte Truppe, mit denen du eh viel Musik machst, mit denen du abhängst, dass die halt dann, dass sich so dieser Kreis, dass der so gleich bleibt und war wahrscheinlich auch ultra aufregend, als die dann alle zusammen nach Berlin gezogen sind und dann hast du halt plötzlich Big City Life und wirst halt langsam gerade so Fame und so und kannst einfach die Stadt zusammen erkunden.
Ja, man, vor allem, ich glaube halt, bei denen war es halt auch echt dadurch getrieben, dass du halt in Leer nicht so gute Strukturen hast, um wirklich großer Künstler zu werden. Und zumindest so, wie ich das jetzt in einem Interview mit Stack so rausgehört habe, hatten die jetzt auch keine einfache Anfangszeit in Berlin, wo dann Corona kam und sie hatten ein Studio und dann alles durch sieben teilen und so. Jetzt natürlich ist es so der Plan ein bisschen aufgegangen, muss man sagen. Aber ja, mein erster Gedanke war auch so ein bisschen, also gar nicht böse gemeint oder so, aber ich musste direkt so an diese Flairline denken, irgendwie so, du machst auf Hamburg und Berlin zur gleichen Zeit oder wie ging das nochmal?
Ja, stimmt.
Aber natürlich war diese auf die 187er bezogen.
Ich hätte die, die 102 Boys auch irgendwie mehr in Hamburg gesehen, weil ich meine, das passt ja dann mehr so Ostfriesland und Hamburg, ne? Das wäre ja irgendwie schon naheliegend gewesen.
Ja, true.
Vielleicht gab es da ja auch so ein inneres Voting irgendwie und Chapo war so der Einzige, der für Hamburg gestimmt hat und die anderen wollten alle nach Berlin oder so.
Ja, ich frage mich auch, wann so der erste richtig große Rapper mal aus Bayern kommt. Also so Dream natürlich, so haben wir jetzt, ja, aber so.
Ja, Dream
so,
auf jeden
so
Fall.
Gangster-Rapper-mäßig irgendwie, ob wir sowas mal erleben.
Alias kommt ja aus München, Kolja Goldstein ist eigentlich auch mit München connected.
Ach krass.
Aber sonst, also du hast schon recht dafür, dass Bayern wirklich so das größte Bundesland in Deutschland ist, haben die schon eine sehr geringe Deutschrapper-Dichte. Also so, ne, auch wenn man jetzt mal an so Nürnberg oder sowas denkt, was einfach so, da gibt's U-Bahn und alles. Aber mir fällt jetzt auf Anhieb kein Rapper ein, der aus der Stadt kommt. Und da gibt's insgesamt, in Bayern gibt's schon sehr viele größere Städte, auch Augsburg, Regensburg und so, aber einfach jetzt nicht das Rapper-Bundesland.
Ja.
Außer Dream, der wirklich da die Fahne aber dann dafür doppelt so hoch hält. So, ne? Also der ist ja wirklich komplett Bayern-Patriot.
Das stimmt. Einen anderen Erfolg, die 1 und 2 Boys jetzt noch feiern konnten, war folgender. Und zwar, ich weiß nicht, ob es euch auch so oder ob es dir auch so ging, die komplette For You-Page bei mir war echt voll mit diesem Eisbaden von Chapo und Toni 1 und 2, die sich quasi zum Ziel gesetzt haben, dass sie so oft, also dass sie jeden Tag baden gehen, Eisbaden gehen in so einem Fluss oder See, bis die 102 Boys Tour ausverkauft ist. Oder Wiegald Boning, der das Ganze so losgetreten hat, diesen Eisbadentrend irgendwie so in Deutschland, mit ihnen zusammen Eisbaden geht. Und, also wäre natürlich auch cool gewesen, wenn Tour ausverkauft ist, aber das andere Szenario ist jetzt eingetreten. Und zwar, Wiegald Boning ist tatsächlich mit Chapo und Toni von 1 und 2 Boys baden gegangen, war auch sehr, sehr wild und sehr, sehr witzig. Irgendwie der Sohn von Wiegald Boning kannte, war irgendwie dann Fan und hat eben dieses "Alle meine Brüder stinken morgens schon nach Bier" so gefeiert. Und man hat auch, im Video sah es auch so ein bisschen aus, als Wiegald Boning das so erzählt, ne? Und Chapo, der, also so, ihm ist so der Song nicht eingefallen, Wiegald Boning, und Chapo hilft ihm so ein bisschen auf die Sprünge und sagt so, ja, dieses "Alle meine Brüder stinken morgens schon nach Bier" und so, ne? Und man hat fast so ein bisschen so gemerkt, dass Chapo so wie peinlich berührt war, so im Sinne von so, Bro, aber ich mache jetzt auch so Musik mit so, ich vermisse dich und so Hamburg.
Kennst du schon meinen neuen Song, Mistballs? Ja, ich habe mir auch diese Notiz aufgeschrieben, weil ich es auch gesehen habe und es witzig fand. Und man muss auch sagen, Wiegald Boning ist auf jeden Fall auch so eine coole Socke irgendwie. Der macht das ja genau diesen Content auf seinem Instagram-Account einfach täglich. Der ist keine Ahnung, wie viele Tage hintereinander. Ich glaube, das sind schon mehrere hunderte, die er mittlerweile so jeden Tag halt diese Eisbaden-Session macht. Und Toni war, glaube ich, jeden Tag wirklich am Start. Bei Chapo bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber die beiden haben auf jeden Fall am meisten durchgezogen und die haben das, glaube ich, seit dem 1. Januar gemacht. Am Anfang ist auch mal hier und da noch das ein oder andere 102 Boys Member da auch mit dabei gewesen. Aber die beiden haben auf jeden Fall krass durchgezogen und jetzt irgendwie, ja, 2,5 Monate und bis es jetzt geklappt hat und ja, wie halt Boning dazu geholt haben, der immerhin 167.000 Follower auf Instagram hat. Also sehr, sehr witzig, diese ganze Sache. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu Alligator. Der hat jetzt am Freitag sein neues Album rausgebracht, was er in diese Metal-Richtung geht. Und wir waren uns erst nicht so ganz sicher, welches Lied wir da jetzt mit einbringen sollen. Alligator war auch bei Late Night Berlin, hat dort den Song Ich performt. Dann habe ich mir auch das Album angeschaut, Tracklist angeschaut, gesehen, ah krass, Bowser ist mit dabei, Tarek von KIZ ist mit dabei, in beide Lieder reingehört, fand beide sehr stabil. Und da haben wir uns gedacht, okay, dann überlassen wir das euch, ihr dürft entscheiden, welchen Song wir mit reinnehmen. Und der Song mit Tarek hat tatsächlich 43% bekommen, Bowser 33%, 24% dann der Solo-Song von Alligator, den wir noch zur Auswahl gestellt haben. Und nachdem die Abstimmung vorbei war, kam dann aber tatsächlich noch ein Musikvideo raus von Alligator und Tarek KIZ. Also ihr habt genau richtig abgestimmt und es quasi schon im Vorfeld gewusst, dass das jetzt nochmal so eine Single wird zum Album. Und der Song heißt Partner in Crime. Wir hören rein.
Menschen oft von innen gesehen. Wer kann mein Inneres verstehen? Ja, ich hab in Wunden oft den Finger gelegt. Wann zeigt ein Finger mir
den? Yes, Alligator und Tarek KIZ mit dem Song Partner in Crime. Und ja, ich weiß nicht genau, aber ich habe das Gefühl, die beiden haben da irgendwie was Krasses geschaffen. Also das ist für mich von der Hook her auch so ein Lied. Ich kann mir das richtig gut in so einer Bar oder vielleicht auch in dem einen oder anderen Club, also jetzt nicht so eine Großraumdisco oder sowas, aber so eine, oder auf so Studentenpartys oder sowas. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, irgendwie dieses Lied. Und ich muss sagen, ich bin auch großer Fan von dem Song. Also Tarek KIZ hat sich, finde ich, sehr gut in seine Rolle da eingefunden. Bei Alligator finde ich, ich bin jetzt nicht der größte Alligator-Fan, aber ich finde eigentlich, der passt auch gut in dieses Projekt und in diese Musikrichtung, die er sich jetzt für dieses Album so gewählt hat. Also ich finde, das passt irgendwie zu ihm und klingt auch, gerade dieses Lied klingt auch wie einige andere Alligator- und Trailer-Park-Lieder so vom Vibe her irgendwie. Also ich finde, es passt einfach sehr gut zum Künstler. Und die Stelle, die ihr jetzt gerade gehört habt, macht mich irgendwie komplett verrückt. Also das Lied hat ja erstmal einen Alligator-Part, dann die Alligator-Hook, dann Tarek KIZ-Part, Alligator-Hook und dann eben dieses Ruhige, wo dann auch so das Piano kommt. Und mich erinnert das an irgendwas, diese Melodie, aber ich komme nicht drauf, an was. Also ich habe das Gefühl, es ist irgendein berühmtes Lied, aber ich komme einfach nicht drauf. Ich bin auch alle YouTube-Kommentare irgendwie durchgegangen und da steht dann insgesamt sehr viel von Linkin Park Hommage, aber halt so das ganze Lied an sich, glaube ich. Dann Tokyo Hotel durch den Monsoon Sample habe ich häufiger gelesen, aber auch nicht die Stelle, die ich meine, sondern so andere Stellen am Anfang der anderen Parts und dann auch irgendwie noch ein paar Vergleiche zu anderen Metal-Liedern. Aber ja, diese ganz ruhige Stelle, die man gerade gehört hat, nach der Hook, wo dann das Piano gespielt wird, das erinnert mich an irgendwas. Also falls mir irgendwer weiterhelfen kann, bitte, bitte schreiben.
Ja, also für mich ist ja die große Frage, wir haben ja einen Rapper, der das Genre gewechselt hat und wirklich von Rap zu Metal übergegangen ist. Und jetzt ist ja die große Frage, klappt das oder hat das geklappt? Und was würdest du sagen? Also war das jetzt erfolgreich, der Switch?
Also ich weiß ja gar nicht, ist das jetzt so ein dauerhafter Switch oder war das nur für ein Projekt? Das habe ich jetzt gar nicht so ganz durchschaut. Aber so wie ich eigentlich gerade eben gesagt habe, ich finde, es ist gar nicht so ein Hardcore-Switch, sondern mich erinnert, also Alligator hatte früher auch Lieder alleine oder mit Trailer Park, die schon in so eine rockigere Richtung gingen. Und ich finde, es passt einfach zu Alligator als Künstler, also diese Art von Musik, die er jetzt macht und dieser Genre-Switch passt einfach sehr gut zu ihm. Ich finde dieses Lied einfach absolut krass, also ich habe das so häufig am Wochenende schon gehört, wirklich, du kannst nicht glauben. ich feiere es wirklich komplett und ich habe auch viele Kommentare gelesen von eingefleischten Alligator-Fans, die auch so gesagt haben, ich wollte das Album eigentlich hassen, aber jetzt höre ich es gerade schon das dritte Mal. Also so von wegen, das hat mir dann irgendwie so ein Vibe gegeben, ey, der hat was erreicht mit diesem Album und selbst Leute, die eigentlich auch nicht so Bock auf diesen Switch haben, konnte der jetzt irgendwas rauskitzeln.
Ja, ich muss sagen, mir ging es bei Alligator immer ähnlich. So, das ist überhaupt nicht die Musik, die so in meinen Playlisten drin ist oder so, wo so meine Freunde wissen, dass das so meine Lieblingskünstler sind oder sowas. Aber trotzdem habe ich so die Alligator-Alben wirklich oft gehört, auch so Trailer Park und sowas, weil die halt irgendwie so einen gewissen Wortwitz haben und so weiter. Muss aber sagen, dass ich mit so Metal und Rock so, also da bin ich echt komplett raus, muss ich sagen. Und für mich war halt immer so ein gewisses Element halt vom Rap immer mit drin, auch wenn mal bei einem Rap-Song die Hook zum Beispiel dann Rock war und sowas. Und jetzt war es aber oft so, dass dann wirklich für mich als Rap-Fan, wo es halt dann auch um Lyrics und alles Mögliche ging, dann doch viel Gesang und viel Ding dabei, ne, so viel Geschrei, also wie heißt es denn, so Geschrei halt irgendwie mit dabei war irgendwie, wo ich dann nicht mehr ganz so viel mit anfangen konnte. Dementsprechend habe ich mich jetzt auch bewusst so ein bisschen zurückgehalten bei meinem Fazit zu dem Song, einfach weil ich nicht das Gefühl habe, der Richtige zu sein, um das so zu bewerten. Natürlich, wenn du den Song feierst, dann finde ich das super schön. Aber ich muss dir auch recht geben, ich habe das Gefühl, so Alligator war ja sowieso auch immer, ne, wenn man auch Deutschrap jetzt nochmal so als so Bubbles anguckt, ne, heute sind wir wirklich so in diesem stereotypischen Denken irgendwie, auch bei 1999, wenn ich mich mir jetzt so Alligator angucke, dann ist das schon diese Schnittmenge vom Rap, die halt so mit Rock sich überschneidet sozusagen, wo eben auch Künstler wie KIZ oder so 257 das drin sind, so Deichbrand-Festival Musik sozusagen, da war ja Alligator immer schon drin irgendwie und das war ja eh schon, dass glaube ich die Leute, die halt auch zum Beispiel Rock gefeiert haben, die haben dann auch so Alligator gefeiert und umgekehrt so ein bisschen, ja. Und es ist ja auch nicht das, also das Humorlevel von Alligator ist ja auch nicht verloren gegangen, es ist quasi dieselbe Künstlerperson, nur jetzt mit ein bisschen anderem Klangbild sozusagen. Aber er rappt ja jetzt, er singt ja jetzt nicht von Blut und Hölle und keine Ahnung, von was man sonst so bei Metal so singt, ja. Aber was ich mich auf der anderen Seite frage, also ich finde, für Alligator passt es, der Switch ist okay und easy und so weiter, ja. Aber ich frage mich dann für Metal-Fans, ist da jetzt was Neues in die Szene reingekommen? Ist es jetzt so wie, keine Ahnung, wie im Rap jetzt irgendwie ein Chiago kam und auf einmal hat der doch irgendwie die Szene ein bisschen umgestülpt? Ist das jetzt so, dass man sagt, oh, jetzt ist Alligator dieser neue Metal-Künstler irgendwie? Weiß ich nicht genau, weißt du, kann ich nicht einschätzen.
Das ist eine spannende Frage. Das ist wirklich eine spannende Frage, weil da gibt's ja genau so eine eingefleischte Bubble einfach, die sich wahrscheinlich auch gegen so äußere Einflüsse wehrt oder jetzt so sagt, so, wollen wir nicht, der macht doch sonst eigentlich immer Deutschrap, der soll mal lieber da bleiben und so. Ja, gute Frage. Vielleicht haben wir irgendwie ein paar, die in der Metal-Bubble drin sind, die uns da mal Rede und Antwort stehen können bei dieser Frage.
Ich hatte mal früher einen Arbeitskollegen, als ich noch in der Ausbildung war. Und auch damals schon hatte ich nicht so viele Berührungspunkte mit Metal. Und dann war in einer Metal-Band als Sänger, ja. Und dann hat er mir halt so irgendwie so Texte auch gezeigt, irgendwie, die waren auf Englisch, glaube ich, ne, und ich hätte mir so durchgelesen, und so, oh ja, cool, ne, und habe ich mir das angehört, was er halt so da hatte, und du hast so kein, das war so, kennst du so Screaming oder Shouting oder ich weiß nicht, so war das ganze Ding irgendwie, ich war komplett verwirrt an dem Tag, aber den muss ich mal fragen, ja, der ist auf jeden Fall in dieser Szene drin. Ja, also ich muss sagen, ich hab mir dann auch überlegt, okay, wie können wir das irgendwie herausfinden, ob jetzt dieser Schritt von Rap zu Rock, ob der erfolgreich war für Alligator oder nicht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, an den Zahlen sieht man jetzt nicht so ein super eindeutiges Ergebnis, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. So, die Songs sind halt jetzt bei so, ne, wenn man auf Spotify mal schaut, sind die so bei so 500.000 bis 2 Millionen Streams, so im Schnitt. Dieser eine Track, So raus mit Fred Durst, das ist der erfolgreichste Track von dieser Rockgeschichte jetzt mit über 9 Millionen, aber ansonsten so 500.000 bis 2 Millionen was halt einfach keine schlechten Ergebnisse sind, muss man sagen. Der hat immer noch 3,2 Millionen Hörer, was ebenfalls gut ist. Auch auf YouTube sind die Zahlen stabil. Und deswegen, also das ist, also scheint gut zu laufen, wenn es ihn auch glücklich macht irgendwie und halt für ihn so das neue Kapitel ist und sowas, dann sieht es bisher ganz gut aus, muss man sagen.
Ja, also ich glaube, für ihn war das jetzt, also ich glaube schon, dass das ein erfolgreiches Projekt war. Vor allem, wenn man jetzt diese Sachen auch live spielt, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Das geht ja einfach nochmal mehr ab. Und wie du sagst, ich glaube, die Fans waren da schon auch so sensibilisiert in die Richtung, oder zumindest ein Teil der Fans, weil die eben jetzt nicht hardcore in der Deutschrap-Bubble oder so drin stecken, sondern sich wahrscheinlich auch schon in anderen Musikgenres unterwegs sind. Also das ist ja jetzt auch kein offenes Geheimnis irgendwie, glaube ich, ne, dass es einfach ein paar Deutschrapper gibt, die sehr viele Fans einfach aus anderen Genres auch anlocken. So wie du halt gerade schon KIZ genannt hast oder selbst auch so ein Bushido, der ja zumindest teilweise auch noch viel in dieser Deutschrap-Bubble stattfindet oder in den letzten Jahren da auch viel gehatet wurde, aber der hat natürlich auch ganz viele Fans, die alles Mögliche an andere Musik hören, aber dann halt Bushido aus Deutschrap und genauso ist, glaube ich, aber Alligator aus dem Deutschrap-Kosmos, aber KIZ aus dem Deutschrap-Kosmos, so, ne?
Ja.
Da gibt's halt einfach so ein paar, während dann jetzt zum Beispiel jetzt so, ne, unsere Streaming-Artists, die wir so haben, die jetzt in den letzten Jahren aufgetaucht sind, ich glaube, da ist dann relativ hohe Schnittmenge, dass wenn du da dann hörst, dann hörst du auch noch ein Enno oder auch noch KMN-Gang oder dann vielleicht auch noch ein Paschanim und so, ne? Da ist dann schon sehr der Musikgeschmack dann sehr Deutschrap-lastig oder vielleicht noch Ami-Rap oder sowas, was da hinzukommt. Aber wir werden es vielleicht dann nochmal nächste Woche genauer sehen, wenn auch die Albumcharts da sind. Da kann man dann nochmal sehen, wie erfolgreich das Projekt wirklich war. Und wie du schon sagst, ich glaube, er hat einfach unfassbar viel Spaß auch an diesem ganzen Ding gehabt. Ne, er hat ja auch so viel mit diesem, er ist jetzt auf dem Mond und so, ne, und im Universum und so gespielt. Jetzt auch im neuen Musikvideo wurde das ja wieder extrem aufgegriffen. Und ja, war einfach das Hauptelement in dem Musikvideo. Eine witzige Sache, die ich gerade noch so auf Twitter am Wochenende gesehen habe. Und zwar hatte Farid Bang anscheinend eine Dissline gegen Alligator und hat auf Asphalt Massaker 4 gerappt auf dem Track Godfather, Ficke Alligator. Und es gibt doch so von Genius so die Möglichkeit, sozusagen dir so die Line so rauszuholen. Mhm. Ne? Und dann sieht das so ein bisschen grafisch aus, einfach so mit so einem Bild im Hintergrund. Mhm. Und da steht jetzt einfach so Ficke Alligator und unten sieht man halt so Farid Bang Godfather. Rechts ist dann so dieses Watermark von Genius. Und dann so, wenn du weiter swipest, so ein Screenshot aus dem Musikvideo oder ein Alligator, der hat doch so ein Musikvideo, so einen, wie so einen schwangeren Bauch.
Ja.
So, und dann dazu halt Caption, das hast du jetzt davon, Farid. Also, das mal nur so am Rande.
Aber auch irgendwie echt so ein dummer Part, oder was war denn dann der Reim da drauf mit Ficke Alligator?
Ja, also, das weiß ich jetzt auch nicht genau, was davor oder danach kam, aber es war jetzt einmal so dieser trockene Twitter-Humor, so, der das Ganze dann so geil gemacht hat. Wahrscheinlich war es dann gar nicht mehr so witzig, wenn man die ganze Line genommen hätte von Farid.
Aber gut, bringt uns eigentlich auch schon zu unserem nächsten Thema, und zwar Farid versus Bösemann. Da wurde ja auch hin und her geshootet und es war jetzt echt überraschend, muss ich sagen. Aber bevor wir mit dem nächsten Song starten, unser kleiner Aufruf, dass wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann folgt doch gerne diesem Podcast, egal wo ihr ihn gerade hört. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ihr werdet immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge rauskommt. Wie beispielsweise am Donnerstag, wenn das Jan Kaffer und Küçük Efendi Interview rauskommt, was ja kein normaler Release Day bei uns ist. Die Interviews werden ja immer separat veröffentlicht. Normale Folgen immer Montag auf Dienstag in der Nacht sozusagen. Das heißt, wenn es euch gefallen hat und ihr weiterhin immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was Releases, Deutschrap News, Beefs und Gossip angeht, dann folgt gerne diesem Podcast oder hinterlasst auch eine positive Bewertung. Und damit würde ich sagen, starten wir rein, auch in, das ist einerseits natürlich der letzte Song von heute, andererseits aber auch ein großes Topic. Wir haben immer wieder darüber berichtet, es hat alles so angefangen, dass Bösemann eben dieses Thema befeuert hat rund um Farid Bangs vermeintliche Aktivitäten im Düsseldorfer Bahnhofsviertel, und irgendwann hat Farid sich das Ganze dann nicht mehr gefallen lassen, hat einen dedizierten Diss-Track gegen Bösemann rausgehauen, was auch eine Rarität ist, Und Bösemann hatte schon angekündigt, dass er darauf musikalisch reagieren wird, aber auch, dass gewisse Teile oder gewisse Aussagen nicht musikalisch geklärt werden. Und jetzt ist eigentlich beides eingetreten. Er hat einen Diss-Track rausgehauen und ist zu ihm gefahren. Aber bevor ich jetzt noch weiter hier rumlaber und das Ganze schon vorwegnehme, würde ich sagen, hören wir erstmal in einen Ausschnitt aus Bösemanns Diss-Track rein. Und der Song heißt Farid Schmitz.
Ich erzähl euch die Geschichte, sie ist wirklich wahr. Über Farid, der mit 14 ein Stricher war. Und es ist ja meine Familie in Songs, doch meine heilige Mutter hat Krieger geboren. Böse Mann kommt, egal welchen Rücken du bringst. Böse Mann kommt, jetzt ist der König zurück. Böse Mann kommt und es wird Mütter gefickt. Du kleiner Hurensohn, ich bring dir deine Kinder zurück. Farid weg, der Name ist wie Eckart Schmitz. Denn er hat mal kleine Kinder in sein Bett geschickt. Und danach selbst gefickt, dafür ein paar Cent gekriegt. Du bist wie deine Mutter, denn du hattest Rente. Da drin. Farid, du stehst so mit Männern halbnackt, denn du hast es für Geld und von dir selbst ausgemacht.
Jetzt Bösemann mit seinem Diss-Track gegen Farid Bang. Farid Schmitz, ne, und man hat es eben schon so gehört, ne, Eckart Schmitz, das ist eben dieser Typ, um den es hier geht, dem Farid angeblich zugearbeitet hätte und ihm quasi irgendwie Jugendliche organisiert hätte und deswegen ist der Titel so da. Aber kommen wir mal zu dem, was mich wirklich überrascht hat, und zwar Bösemann hatte ja, wie eben schon erwähnt, einen Diss-Track und weitere Rachezüge angekündigt. Und ich habe mir hier und da mal einen Bösemann-Song angehört und ich muss sagen, das ist rap-technisch wirklich kein gutes Niveau gewesen. Und ich hatte keine Erwartungen. Sagen wir es, wie es ist, ja. Ich habe mit nichts gerechnet, irgendwie, was da jetzt rumkommen soll. Und ich war dann eigentlich positiv überrascht. Also, ne, ein Diss-Track muss man immer ein bisschen anders bewerten als normale Songs. Da ist ja auch noch immer diese Komponente mit drin, irgendwie wie so, ja, so Investigativjournalismus oder so. Was wurde da aufgedeckt? Weil ich finde halt immer, wenn man einen Diss-Track macht, der nur beleidigt, dann ist es immer so ein bisschen belanglos. Und es muss irgendwas so ein bisschen aufgedeckt werden oder gekontert werden oder irgendwie ein krasser Joke eingebaut werden oder irgendwie sowas. Und all das hat Bösemann eigentlich mit eingebaut. Also es kommt wirklich sehr stark auch darauf an, wo man jetzt Kommentare liest oder sowas. Die einen sind komplett so, Alter, was, so ein Dreck habe ich noch nie gehört, wie diesen Diss-Track, ne? Andere sind irgendwie so, ey, so irgendwie doch wirklich Erwartungen ein bisschen übertroffen. Und ich bin ehrlicherweise in der zweiten Gruppe sozusagen. Er geht auf Parts von Farid ein, ne? Farid hat ja in seinem Diss-Track, hat er ja sowas gerappt wie, ja, Farid Bang, der Name ist wie, und dann war das gepiept, was Eckart Schmitz heißen sollte, denn er hat die guten Jungs weggepiept sozusagen, ja. Und jetzt nimmt Bösemann diesen Part und krempelt ihn um und sagt, Farid Bang, dein Name ist wie Eckart Schmitz, denn er hat paar kleine Kinder in sein Bett geschickt. Also, ne, so, er hat quasi diesem Eckart Schmitz zugearbeitet. Oder auch, es gibt so eine Line, wo Farid Bang auch sowas rumrechnet irgendwie, ne, mit irgendwie, da geht er auf Bösemanns Zeit im Militär ein, ich, weil irgendwas hat er da so rumgerechnet auf jeden Fall. Und genau dasselbe tut Bösemann hier auch, wenn er rappt, wir sind jetzt hier im Matheunterricht, denn du hast diesen Erik 14 kleine Jungs geschickt. Insgesamt hatte Erik um die 200 Opfer. Umgerechnet heißt das, 7% kamen nur durch dich. Und so eine ähnliche Rechnung, die auch auf 7% rauskam, war eben auch in Farids Diss. Also wirklich, wirklich, ja, also gekontert, ne? Plus, was habe ich eben noch gesagt, was noch mit reinkommt? Irgendwie so eine Humorkomponente ist für mich immer ganz wichtig. Und wir wissen ja mittlerweile, dass Bösemann eben sehr stark diese Webseite Datteldealer bewirbt, wo man eben, wie der Name schon sagt, Datteln kaufen kann. Dazu auch gleich mehr. Ich habe mir die Webseite nämlich mal ein bisschen angeschaut. Aber auf jeden Fall, er bewirbt halt diese Webseite Datteldealer und dann rappt er in einem Part, Farids Mutter ist eine Göre, die bläst und bestellt bei Datteldealer mit Bösemann 10. Also rein mal hin und hingestellt sozusagen, aber einfach, er hat dieses Ding so umgedreht und er hat auch noch einen Discount-Code reingeballert und sowas, ja. Und da sind noch andere Parts, die wirklich noch weitergehen, ja. Aber so an sich hat das schon einige Komponenten, die einen guten Diss-Track einfach ausmachen. Also, keine Ahnung, sehr, einfach sehr objektiv bewertet jetzt. War dann doch überrascht. In welcher der beiden Gruppen stehst du denn?
Also ich würde sagen, ich habe so ein bisschen gleiche Sicht wie du, weil ich auch positiv überrascht war. Wahrscheinlich auch, weil die Erwartungen auch gering waren. Ne? Das muss man ja auch schon ein bisschen dazu sagen. Ne? Wenn man sagt, man ist positiv überrascht, heißt es jetzt aber auch nicht, dass ein Diss-Track gleich eine 10 von 10 ist. Ne? Also man kann einen Diss-Track von einem Capital Bra kann besser sein als einen Bösemann-Diss-Track. Aber man hat halt einfach mehr erwartet davor und war dann enttäuschter, während man jetzt bei einem Bösemann-Diss-Track sagt, okay, hey, eigentlich voll geil, so ungefähr. Weißt du, was ich meine? Ich finde auch, dass bei Diss-Tracks nicht eine Rolle spielt, wie lange man dafür braucht. Trotzdem muss man Bösemann zugute halten. Der hat jetzt einfach innerhalb von 2 Wochen geantwortet. Und da sind witzige Lines dabei mit Gegnerbezug, wie du es gerade schon gesagt hast. Eine Line war auch zum Beispiel, ich habe 3 Kämpfe gehabt. Du, Hu, hast in der Zeit 3 Schwänze gesagt. Also weißt du so, auch ja. Plump, extrem plump, aber irgendwie geil, kommt locker rüber. Und ja, Bösemanns gesamter Diss-Track ist eigentlich von so witzigen, unterhaltsamen Lines gespickt. Natürlich sehr viele Beleidigungen auch dabei. Auch das nimmt manchmal ein bisschen zu sehr überhand, finde ich. Da sind auch ein paar Sachen dabei, feiere ich nicht so krass. Aber insgesamt ist es ein unterhaltsamer Diss-Track. Ein Diss-Track soll ja natürlich auch hart sein, ne? Und alles drum und dran. Also ich finde, man muss schon sagen, er hat abgeliefert. Ich finde, er hat jetzt nicht den krassesten Flow insgesamt. Aber dafür, dass das jetzt auch innerhalb von 2 Wochen auf die Beine gestellt wurde, hat Bösemann ein Diss-Track gebracht, hinter dem er sich jetzt nicht verstecken müsste.
Ja, gebe ich dir recht. Und ich habe mich auch ehrlicherweise so bei dem Gedanken erwischt, dass ich fast so ein bisschen schadenfroh war gegen Farid, also gar nicht böse gemeint, wir haben da keine persönliche Beziehung, Präferenz, irgendwas, aber so ein bisschen wie so, boah, jetzt hast du aber doch ordentlich einen zurückbekommen dafür, dass es so, ne, jetzt hier Bösemann wurde beerdigt und keine Ahnung, so kurz mal Karriere beendet und so. Ich weiß nicht mehr genau das Wording, was Farid da benutzt hatte, aber er war schon sehr siegessicher nach seinem Ding. Und jetzt so im Nachhinein, ne, auch gemessen an den Komponenten, die einen guten Diss-Track ausmachen, da hatte Bösemanns fast mehr als Farids, ne? Das waren dann bei Farid dann doch recht viele Beleidigungen und selbst das, was dann so Farid halt so, ne, hatte mit diesem, ja, ich habe auf Sherdog gefunden, dass du 3 Kämpfe hattest und verloren hattest, die hat er halt wirklich einfach zack umgedreht und gekontert sozusagen. Man muss aber auch sagen, Bösemann ist natürlich aktuell in der besseren Position. Also er ist der Unbekanntere von den beiden. Er ist der Ankläger von den beiden. Das, wir müssen ja uns auch klar machen, das, was Bösemann Farid da vorwirft, dafür gibt es absolut keinen handfesten juristischen Beweis. Nichts. Das kann einfach theoretisch, kann das alles aus der Luft gegriffen sein. Und nichts davon hat irgendeinen Wahrheitsgehalt sozusagen. Und natürlich ist Bösemann jetzt in einer Zeit wie heute, wo alles irgendwie sehr Headline getrieben ist und sowas, ne, in einer guten Situation, weil er hat jetzt diesen Gedanken losgetreten, hey, Farid könnte doch damals irgendwas im Rotlichtmilieu zu tun gehabt haben irgendwie, ja. Und Farid ist jetzt in der Beweispflicht, was eigentlich gar nicht so ist, weil er hat vielleicht, stimmt das einfach nicht, ja. Und Bösemann ist jetzt wirklich in einer guten Situation, weil entweder bekommt er halt krassen Fame oder er gewinnt sogar dieses Ding oder keine Ahnung, was da jetzt passiert, ja. Aber ne, an sich, also seine Position ist auf jeden Fall besser zu verteidigen als Farids. Und jetzt muss man ja vollständigkeitshalber aber auch noch dazu sagen, Farid hat einen anderen Move gebracht, den es so bisher noch nicht gab im Deutschrap. Und zwar hatte Bösemann ja seinen Diss-Track dann auch angekündigt, darüber hatten wir letzte Woche schon gesprochen. Er hatte auf Instagram das gepostet mit dem Cover und Farid Schmitz und Release-Datum und so weiter. Und Farid hatte dann gesagt, hey, während Ramadan macht er keine Musik und auch keine Diss-Tracks und so weiter, aber es kommt irgendwas. Und jetzt kam am selben Tag ein Track raus von Farid Bang featuring Skandal, also das neue Signing von Farid Bang. Und der Track heißt Pippimann. Und in dem Track hört man halt nur Pissgeräusche, so, das war's halt, also mehr nicht.
Bei Genius steht, also ich habe mir mal angeschaut, was bei Genius steht, da steht einfach so Sternchen plätschern, Sternchen, also das war's, das beschreibt's eigentlich ganz gut.
Ja, also und, ne, also der Plan war dann eben von Farid Bang, dass er quasi sagen kann, hey, ich piss deine Streams sozusagen, ne, dass er quasi mehr Streams macht mit einem Song, der ausschließlich aus Pissgeräuschen besteht, als ein Bösemann mit einem kompletten Diss-Track mit Video und, ja. Man muss aber ehrlicherweise sagen, Dieser Plan ist nur halb aufgegangen. Auf Spotify hat der Song von Farid zwar 232.000 Streams, was mir wirklich ein absolutes Rätsel ist, wie man so viele Leute monetarisieren kann, sich einen Song mit Pissgeräuschen anzuhören. Ich habe ihn spaßeshalber auch mal angemacht, aber fand es dann irgendwie so eklig irgendwie, dass ich es dann wieder ausgemacht habe. Und Bösemanns Track hat auf Spotify 46.000, also nur ein Bruchteil davon. Auf YouTube ist es aber umgekehrt. Also da hat Bösemann 367.000 und Farid Bangs Piss-Track hat 320.000. Also da hat Bösemann aktuell die Nase vorne und so in diesem Diss-Track-Beef-Game ist schon oft so, dass YouTube da so ein bisschen die entscheidendere Plattform ist eigentlich, weil man da eben kommentieren kann und alles mögliche irgendwie. Also deswegen muss ich auch sagen, ne, also der Plan ist jetzt auch nicht so zu 1000% aufgegangen. Es wäre jetzt wild, wenn Farids Piss-Song irgendwie 500.000 Streams hätte auf YouTube und Bösemann irgendwie 30.000 oder sowas. Ja, dann wäre das so, okay, gut, beerdigt, Karriere beendet, whatever, ja. Aber so ist ja selbst dieser witzige Move ist jetzt auch wieder, ne, kann man auch wieder pro, contra, also kann man eben drüber diskutieren sozusagen. Und dementsprechend hat aktuell keiner gewonnen, finde ich.
Aber gut, man kann ja auch jetzt so sagen, ne, dass YouTube ist ja natürlich auch klar, dass da viele auf den Bösemann-Diss-Track gehen, auch wenn sie den Song nicht feiern, auch wenn sie neutral sind und man klickt halt einfach an, weil man will halt informiert sein. Also ich gebe dir natürlich schon recht, gerade sowas wie Likes und Dislikes, wenn so ein Vergleich dann ist und beide ihren Diss-Track mit YouTube-Video rausbringen, das ist dann schon irgendwie entscheidend. Aber in dem Fall war es ja schon auch so die Ansage, ey, mein Song Pipi Mann wird mehr Streams dann auf Spotify machen, was er ja jetzt eindeutig geschafft hat. Was wahrscheinlich auch einfach so einen, ja, jetzt nicht riesen Anteil von Farids Fans war, die dann halt, keine Ahnung, den Song auf Dauerschleife, der geht ja nur eine Minute und dann halt einfach so, ja, für dieses Momentum halt da so mitwirken wollten und das halt so krass gebracht haben. Aber es zeigt ja schon ein bisschen auf, ey, guck mal, Bösemann, der hat jetzt irgendwie seine 50.000 Streams. Das heißt, so richtig Fans hat der nicht, weil niemand ist so wirklich bereit, sich das Lied nochmal auf Spotify mehrmals anzuhören, sondern es sind eigentlich nur die ganzen Deutschrap-Fans an sich, die halt auf YouTube gehen und wissen wollen, was wird da gerade kommentiert. Aber du hast schon recht, Farid Bang probiert natürlich dieses Ganze, die Thematik so runterzuspielen und das Ganze auch so ins Lächerliche zu ziehen, wie jetzt halt mit diesem Song Pipi Mann, und war vielleicht auch am Ende überrascht, dass Bösemann jetzt nicht den letzten Schrott abgeliefert hat mit seinem Diss-Track, sondern dass da wirklich Lines dabei waren, die gesessen haben. Ich finde, was man halt Bösemann so vorwerfen kann, ist wirklich, ey, du stellst irgendwelche Behauptungen auf und darauf basiert jetzt auch dieser ganze Beef. Da muss schon irgendwie ein bisschen mehr nachgeliefert werden. Und jetzt ist natürlich noch eine riesige Sache, dieser ganze Thematik um den Hausbesuch.
Ja, genau. Und da hat Bösemann ja auch ehrlicherweise sein Versprechen gehalten, ne? Er meint ja als Reaktion auf das, was Farid da veröffentlicht hatte, was ja einerseits der musikalische Diss-Track war und andererseits dann aber sehr wüste Beschimpfungen aus dem Auto raus, die dann auch gegen Bösemann und seine Mutter und alles gingen und so weiter, hat Bösemann gesagt, okay, darauf werde ich antworten, auf den Diss-Track musikalisch, auf die anderen Sachen nicht musikalisch. Das wird irgendwie anders geklärt werden. So, Wort gehalten, Diss-Track kam raus und Bösemann ist, ich weiß nicht, er hat gesagt 400 Kilometer oder sowas gefahren, zu Farid Bang nach Hause und stand dann da vor der Tür. Und Bösemann selber hat dazu ehrlicherweise nichts veröffentlicht, sondern Farid Bang, der dann eben das Überwachungsvideo geteilt hatte, zunächst erstmal nur ein Bild. Und dieses Bild ist dann auch als Meme wirklich komplett durchgedreht, wo man eben Bösemann in so einer blauen Bomberjacke sieht, vor der Haustür stehend, von der Überwachungskamera, so von oben gefilmt irgendwie. Ist dann natürlich direkt ein Meme geworden mit irgendwie, darf der Farid zum Fußballspielen rauskommen oder DHL hat das Paket und so weiter. Und jetzt hat Bösemann aber ein Statement rausgehauen auf YouTube, was, es hieß irgendwie sein letztes Statement zu der Thematik. Und in diesem Statement von Bösemann auf YouTube sieht man dann die Videoaufnahmen, die Bösemann selber gemacht hat, als er vor Ort war und versucht hat, Farid aus dem Haus zu klingeln.
Yes, genau, weil bisher kannte man ja auch eigentlich nur Farids Perspektive, ne? Was du gerade schon gesagt hast, so diese Überwachungskameras, dann hat Farid ja auch dieses Thema lustig aufgezogen und so, ey, böse, ich bin jetzt hier, hat irgendwie so vor seinem Haus gewartet, komm doch, ist langsam kalt und so, ne? Das ist alles, was wir letzte Woche auch schon so erzählt haben. Also Farid hat das auch auf so eine lustige Tour gemacht. Farid Bang, laut eigener Aussage, war nicht zu Hause, als Bösemann kam, sondern war in der Moschee, gab auch eine Story, die er hochgeladen hat mit diesem Teppich. Da hat dann Farid auch irgendwie einen Tag später dann nochmal eine Story gemacht aus der Moschee und hat sowas so, ne, aus Spaß so, ah, mein Wohnzimmer oder irgendwie sowas, so, ne, wegen, weil so viele gesagt haben, ja, der Teppich könnte ja auch irgendwie bei ihm zu Hause sein, so. Auf jeden Fall, das war so aktueller Stand und jetzt eben Bösemanns Äußerungen und man hat's ja schon auf der Kamera, auf der Überwachungskamera gesehen, dass Bösemann nicht alleine war, sondern jemand anderes mit dem Handy so hinter ihm stand. Und tatsächlich waren Bösemann und ein Kollege zu zweit bei Farid Bang und es gab auch ein Tor, weil letzte Woche, könnt ihr euch noch dran erinnern, haben wir uns gewundert, wieso ist der überhaupt da reingekommen? Also in welchem Haus wohnt Farid Bang? Man stellt sich ja irgendwie so vor, dass man jetzt nicht einfach so durch die Straßen spaziert und dann plötzlich ist da so Reihenhaus ja. oder so, dann so eine Eingangstür ist, wo du einfach Farid Bangs Namen oder sowas siehst. Also es gibt tatsächlich ein Tor, da haben die geklingelt. Da stand auch noch Farids Name dran und dann sind die reingekommen. Und dann standen die vor zwei Eingängen und haben dann irgendwie dort halt, ja, geklingelt. Am Anfang war es ein bisschen ruhiger, irgendwann auch rumgerufen, Farid Bang, komm raus jetzt. Und es wurde so ein bisschen lauter, die haben auch dann so reingeguckt. Also da entstehen gerade auch neue Memes, wie Bösemann da durch das Fenster schaut. Und ja, irgendwann sind die raus da gegangen, haben dann irgendwie auch noch mit anderen, mit Nachbarn oder so geredet. Es wurde dann auch ein Polizeiauto gefilmt. Und Bösemann hat dann eben gesagt, ey, da wurde jetzt die Polizei gerufen. Er hätte auch Mo, also den Manager von Farid Bang, drin im Haus gesehen. Und in seinem Statement hat Bösemann sogar gesagt, dass Farid Bang zu Hause wäre. Vielleicht habe ich das überhört, aber ich habe in diesem 30-minütigen Statement nirgends eine Begründung gehört, warum Bösemann sich so sicher ist, dass Farid Bang zu Hause war. Er hat ihn zwar da nicht gesehen, aber Bösemann meinte, Farid Bang war zu 100% in dem Moment zu Hause. Also insgesamt, so Fazit von diesem Statement von Bösemann war dann, hey, der geht die Sache überhaupt nicht so lustig an wie so ein Farid Bang, sondern für den ist es todernst. Er sagt, er wäre mit der Absicht zu Farid gekommen, um sich zu unterhalten, um diese Sachen aus dem Weg zu räumen. Und der Vorwurf jetzt eben, Farid Bang hat die Polizei gerufen, hat sich in seinem Haus versteckt. Und das stand dann erstmal so im Raum. Und dann finde ich es auch immer wieder krass, ne, wie leicht man auch irgendwie so dazu neigt, wenn man so eine Sicht hört, zu denken so, ja, irgendwie klingt Bösemann, jetzt klingt auch irgendwie alles so vernünftig, man liest so Kommentare, die dann halt auch so den Anschein erwecken, hä, Farid eigentlich, was ist mit dem, versteckt sich in seinem Haus und alles drum und dran und man neigt schon irgendwie schnell dazu, dann plötzlich auf einer Seite zu sein, genauso wie man halt letzte Woche dann so auf Farids Seite so ein bisschen war und so dachte so, ja, was will der Bösemann da so, der klingelt da kurz und dann rennt er weg so ungefähr, ne, macht Klingelmännchen. Es ist schon krass, wie leicht man irgendwie auf einer Seite steht. Ich habe jetzt tatsächlich ein Statement von Clemens von SecPlus mir angeschaut, was mich dann wieder ganz anders auf die Situation blicken lässt. Aber dazu vielleicht gleich.
Ja, ich muss dir vollkommen recht geben und da müssen wir natürlich in unserer Rolle hier als Podcast auch immer irgendwie so ein bisschen mal einen Schritt zurücknehmen und gucken, okay, so bigger picture und neutral bewerten und sowas. Ey, mir ging's ähnlich. Ich war so heute im Gym und ich hatte mir also dieses Video runtergeladen und dachte mir so, komm, ich ziehe mir das jetzt einmal rein irgendwie und war dann so von dieser Argumentationskette dann echt so überzeugt am Ende, dachte so, klar, natürlich ist Bösemann da hingefahren und so, was ist Farid für einer, dass er dann so nicht rauskommt, sein Manager so Polizei ruft und alles, dass man so komplett vergisst, so, warum überhaupt? Und irgendwie das mal so ein bisschen hinterfragt und auch, ey, so, das eine ist halt so Deutschrap, diese Musiksache. Und das andere ist halt, dass jetzt so Bösemann auch so ein bisschen irgendwie die Privatadresse von Farid geleakt hat und ja auch mit anderen krummen Gestalten da irgendwie, ne, so connected ist. Und es ist also, ey, ich gebe dir vollkommen recht. Also man ist da so schnell irgendwie drin. Aber also, ey, es ist nach wie vor für mich komplett absurd. Auch halt, wie Bösemann überhaupt an diese Adresse rangekommen ist irgendwie, was das jetzt für Folgen haben wird und sowas. Und auch nochmal, um dieses bigger picture so ein bisschen so zu gucken, ey, wie kann das denn jetzt enden? Ich glaube halt wirklich, das, was ich eben schon gesagt habe, Bösemann ist an sich in der viel besseren Position von, ne, wie seine Next Steps aussehen können, weil es sind jetzt so kleine, so Minisiege, die so zu diesem ne, großen Bild dazukommen mit so, ey, der Diss-Track war gar nicht mal so schlecht. Ey, okay, da stehen jetzt irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Behauptungen gegen Farid Bang im Raum, aber so der hat es ja noch nicht wirklich so das Gegenteil bewiesen oder sowas, ja. Dann so, Naja, der war ja da irgendwie zu Hause, so, wieso ist der nicht rausgekommen, wieso stellt der sich nicht, böse Mann? Da hat er diesen Piss-Song rausgehauen, der ist zwar durch die Decke gegangen, aber auch jetzt nicht auf YouTube immer noch weniger als böse Mann. Das ist so ein bisschen, dass so böse Mann so Minisiege irgendwie so ein bisschen gewinnt, ja, und man komplett vergisst, warum das überhaupt passiert ist, so. Also.
Und Bösemann hat halt nichts zu verlieren, das muss man halt auch sagen.
Genau.
Farid Bang hat halt einfach ein krasses Image sich über mehrere Jahre aufgebaut, der hat halt einfach riesigen Erfolg gehabt, da steht halt dann viel, wenn plötzlich jetzt solche Behauptungen auftauchen und jemand wie Bösemann das ganze Ding auch pusht und jetzt halt auch so sein Gangster-Image halt angreift mit diesen Behauptungen, ey, der war doch zu Hause und kam nicht raus. Und was ich mir aber auch schon gedacht habe, ist halt nicht nur diese eine Sache, als ich das Statement gesehen habe, so von wegen, okay, wo ist jetzt genau der Beweis, dass Farid da nicht zu Hause war, aber auch, was du gerade schon angesprochen hast, dieses so, dieser Leak von der Adresse bisschen von Farid. Also man weiß jetzt natürlich nicht die Straße, aber man kennt jetzt den Ort, weil den Bösemann mehrmals irgendwie nennt. Vielleicht kennt das auch schon hier der ein oder andere Fan, aber dieser Ort hört sich jetzt auch nicht so nach so einer riesigen Stadt an. Das heißt, keine Ahnung, da kennt man vielleicht jede Ecke schnell und weiß dann ungefähr, wo jetzt ein Farid Bang wohnt. Also das finde ich schon irgendwie wild, weil man sieht schon viel auf diesem Video, wie das halt davor aussieht, wie da die Straßen aussehen etc.
Ja, ja, true. Und was ich eben ganz vergessen hatte, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war so ein bisschen mit dieser Position, wer jetzt in welcher Position ist. Was ich eigentlich sagen wollte, war so, wie kann Farid Bang denn jetzt diese Situation gewinnen? Weil an sich, du sagst es vollkommen richtig, Bösemann hat ja nichts zu verlieren und nur Popularität zu gewinnen. Das heißt, was kann Farid Bang jetzt machen? Wenn er jetzt nochmal einen Diss-Track macht und einfach Bösemann beleidigt oder sowas, dann entkräftet es ja nicht die Sachen oder so, sondern eigentlich müsste Farid Bang doch jetzt genau dasselbe machen, was Bösemann tut, und zwar irgendwas gegen ihn in die Welt stellen oder herausfinden. Oder wenn das nicht existiert, dann halt wirklich so einen Da Vinci Code Move machen und halt irgendwas machen, was ihn einfach komplett zerstört, ohne dass wir das hier gutheißen oder sowas. Ich gehe nur gerade so spieltheoriemäßig durch, was jetzt passieren kann. Und aus meiner Sicht ist das Einzige, was Farid irgendwie machen kann.
Ja, also wir brauchen jetzt wirklich Farid und Algier.
Ja.
Und einen neuen Da Vinci Code. Also wirklich, das war auch so mein erster Gedanke, dass das, glaube ich, das ist, was halt so diese Situation jetzt so, ja, beruhigen würde quasi in dem Sinne oder halt so alles drehen würde und wo Bösemann dann wirklich sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen müsste, was er jetzt anscheinend auch so macht. Also das war auch so letzte Aussage von seinem Statement, er hat keinen Bock auf dieses ganze Instagram-Zeug und das öffentlich machen und so, er zieht sich jetzt zurück. Will aber weiter die Schritte machen, die er machen muss. Also ich denke, da gibt's dann vielleicht im Hintergrund jetzt irgendwie, wird dieses ganze Spiel mit Farid und Bösemann weitergespielt. Und auch einen Farid Bang, der hat ja letzte Woche auch so auf lustig getan und so. Und hier, ja, wo ist er denn? Ich warte hier und so. Aber dem missfällt es natürlich auch komplett, wenn da jemand vor deine Haustür kommt. Und jetzt auch dieses neue Statement, wenn man da so viel dazu sieht. Und ich habe ja gerade schon angekündigt, hier Clemens von Sek Plus, der hat ja auch mit dem einen oder anderen Deutschrapper sowas zu tun oder mischt auch immer so ein bisschen in der Bubble mit. Der hat jetzt irgendwie so ein riesiges XXL-Statement rausgehauen und da dann halt auch nochmal einen Aspekt reingebracht, den man dann manchmal vergisst, weil halt alles irgendwie so schaulustig und sowas ist. Aber hey, so dieses so bei jemandem zu Hause aufkreuzen vor der Haustür und sowas, das ist halt auch schon das Allerletzte, muss man sagen, ne?
Ja.
Und auch irgendwie nicht so eine Ebene, wo du dann so ein normales Gespräch führen kannst, sondern das dann halt eher wirklich an einem neutralen Ort machen. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie gut da Clemens mit Farid Bang ist oder nicht, aber der hat halt auch nochmal gesagt, der kennt irgendwie auch dieses Haus und da wohnen anscheinend dann Nachbarn in diesem anderen Haus drin, wo Bösemann reingeschaut hat. Und die haben ja wahrscheinlich irgendwie aufgemacht, sodass der überhaupt in das Tor reinkam und dann vor diesen beiden Eingangstüren stand. Und dann ist ja klar, wenn irgendwie Bösemann in so ein fremdes Haus reinguckt, dass dann die Polizei gerufen wird, so ungefähr, ne? Und da ist mir dann auch wieder aufgefallen, wenn du dann halt diese Hintergrundinformationen dazu hast, dann denkt man sich auch plötzlich wieder so, ja gut, vielleicht bin ich dann doch eher auf Farids Seite, weißt du, was ich meine? Also da merkt man wirklich, so wenn man sich nur eine Sicht der Dinge anhört, dann passiert es schon relativ leicht, dass man dieser Version auch Glauben schenkt.
Ja, Mann, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube auch wirklich, also rein aus Entertainment-Sicht, glaube ich, da wird uns noch einiges erwarten, weil eben ein Bösemann keine Ruhe geben wird und wir werden da irgendwie weiterhin jetzt mit Sachen versorgt werden. Aber ich muss auch sagen, so rein, also so von persönlicher Meinung her, so das private Zuhause, das bleibt einfach auch raus aus dem Spiel, ja. Wenn solche Grenzen überschritten werden, dann haben wir bald so Ami-Zustände und irgendwie tote Rapper, was ja keiner will, ja. Deswegen, das soll schon musikalisch und humorvoll sein, auch wenn hier mal eine ein oder andere Beleidigung rausgeht. Eine Sache hatte ich noch versprochen, und zwar, nachdem ich lachen musste über diesen Move von Bösemann, dass er da einfach den 10% Rabattcode von datteldealer.de mit in seinen Diss-Track eingebaut hat, bin ich jetzt auch mal auf die Seite gegangen, weil es mich so, weil ich so gespannt war, was man denn auf Datteldealer so findet, ne? Und wie der Name schon sagt, es gibt halt Datteln in zwei Verpackungsgrößen, und zwar einmal 5 Kilogramm und einmal gibt's 2x5 Kilogramm, ja. Und das Geile ist, diese Webseite, ey, ich lieb's, also diese Webseite ist halt echt sehr, sehr plain und sehr simpel aufgebaut. Es sind eigentlich nur die Produkte unten und darüber sind die Vorteile von Datteln. Und da, sorry, ich muss gerade ganz kurz sagen. Und dann kann man diese Vorteile eben so aufklappen. Die Vorteile sind vegan, gesund, Haltbarkeit, Paketgröße und die Marke datteldealer.de, ja. Und also so Sachen wie vegan, so ja, klar, Datteln sind halt vegan, ja. Und dann sowas mich so richtig gekillt hat. Also Paketgröße wurde dann so beschrieben, du klappst es dann auf, Paketgröße, dann kommt er runter. Entdecken Sie, warum für warte, ganz kurz, ich kann nicht. Sorry, so. Oh, okay, jetzt geht's. Entdecken Sie, warum wir für uns 5 Kilogramm Kartonagen zur Verpackung unserer Datteln entschieden haben. Wir empfehlen Ihnen, Datteln in 5 Kilogramm Paketen zu Ey, Bro, ich glaube, ich pack das nicht, das zu lesen. Okay, warte. Wir empfehlen Ihnen, Datteln in 5 Kilogramm Paketen zu bestellen. Das ist eine praktische. Wir empfehlen Ihnen, Datteln in 5 Kilogramm Paketen zu bestellen. Das ist eine praktische Menge für einen Monat und eine umweltfreundliche Wahl. Und dann noch so, denn je weniger Pakete wir verschicken, desto weniger CO2 wird ausgestoßen. Und dann so Punkt, uns ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Einfach so 5 Kilogramm Datteln in einem Monat. Ich habe so ein kleines Paket mit so Datteln, das ist halt so, keine Ahnung, so Anfang 2023, so bei mir im Kühlschrank. Irgendwie ist es einfach zu wild. Und was mich dann so komplett gekillt hat, so, ich bin gerade echt gestorben. Junge. Aber so diese Verwirrung war dann wirklich so auf maximalem Level, als ich dann so den letzten Punkt aufgeklappt habe mit so die Marke datteldealer.de. Entdecken Sie die Geschichte von datteldealer.de. Die Marke datteldealer.de wurde von dem Baron von Schauenburg gegründet, der eine Leidenschaft für hochwertige Datteln hat. Er war unzufrieden mit dem Angebot in den deutschen Supermärkten und beschloss, die besten Dattelbauern der Welt zu finden. Und dann, also da ist da so eine ganze Geschichte irgendwie beschrieben. Ey, ich komme so gar nicht auf diese Webseite klar irgendwie. Ich meine, also es sieht aus, ob das gute Datteln sind. Und ich weiß nicht, ich glaube 50 Euro für 5 Kilogramm Datteln ist halt schon so ein okayer Preis. Ja, aber so... Junge, das, also, ey, ich war ja selber komplett mit diesem 5 Kilo. Ja,
vor allem geisteskrank, ne, dass es einfach diese zwei Größen gibt.
Ja, also.
Also, du kannst nichts Kleineres bestellen, oder?
Ja, ja, also, beziehungsweise, die zweite Größe ist ja dann einfach nur 2x5 Kilo, so.
Ja, ja.
Also, aber ja, ey, saugeil, wirklich, also.
Geisteskrank.
Ah, Junge, ich kann nicht mehr. Okay, also, machen wir mal weiter. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Machen wir mal weiter mit einem kurzen Fazit der Songs von heute. Ich fand, alle 4 Songs haben wirklich viel Gesprächsstoff geliefert und ich fand es auch irgendwie witzig, dass so, ich hatte ja so bei 01090 recht viel kritisiert, obwohl ich den Song aber gefeiert habe. Und dann war irgendwie so bei Alligator ein bisschen umgekehrt. Aber ne, so whatever, also es waren 4 gute Songs mit viel Hintergrundinformation dabei. Mit am Start hatten wir, wie gesagt, 01090 mit Küssen, Chapo 102 mit Sheet, Wetter und Korn, Alligator mit Partner in Crime featuring Tarek KZ und zu guter Letzt Bösemann mit seinem Diss-Track Farid Schmitz. Was ist denn dein Song der Woche oder welchen Track hast du am häufigsten gehört?
Ganz einfache Antwort diese Woche, Alligator und Tarek KZ. Also ja, mit weitem Abstand, mit weitem Abstand. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, trotz meiner anfänglichen Kritik zu 1999, dass ich den Song dann doch am häufigsten gehört habe. Also Video ganz klar Bösemann, das habe ich mir super oft reingezogen. Aber so von den Liedern dann 1999 und ja, bin auch schon hyped auf den Sommer. Ich bin natürlich gespannt, wie ihr abstimmen werdet bei Spotify. Checkt das auf jeden Fall ab, da posten wir immer die Abstimmung der Woche. Und bevor wir zu den Themen von heute kommen, Manuelsen versus Coach, was da abging, durch die Stadt gejagt und so weiter und auch die Bushido-Tour, kommen wir nochmal ganz kurz zu unserem Partner Effect Energy.
Yes, genau. Und Effect Energy, genauso wie 9 Mai Wodka, sind ja Teil von MBG. Und der Gründer von MBG ist Andreas W. Herb, der auch auf Instagram sehr aktiv ist. Und auf seinem Account sieht man häufig so spannende Einblicke hinter die Marken. Und da habe ich jetzt einen Reel entdeckt auf dem Instagram-Account. Der heißt auch wirklich Andreas W. Herb, also ganz einfach zu finden. Und da werden neue Geschmäcker von Effect angeteased. Und ich habe da, glaube ich, die Sorten Guarana Cactus, Guarana Strawberry und noch eine weitere Dose, die so lila aussieht, gespottet, aber ich habe es nicht geschafft, dort die Sorte abzulesen von der Dose. Und in diesem Reel geht es eben auch darum, um das Design von den Dosen. Man soll so abstimmen, welche Dose am ansprechendsten aussieht. Also, vielleicht könnt ihr ja weiterhelfen und uns schreiben, was die letzte Sorte ist. Vielleicht entziffert ihr es oder ihr könnt abstimmen unter dem Reel, welches Design von den Dosen euch am besten gefällt. Und wir sind ja bald vor Ort bei MBG und dann können wir dieses Rätsel auch lüften, wenn wir in Paderborn sind. Da sehen Sherwin und ich uns auch das erste Mal im Jahr 2024 und das ist auch schon nächste Woche, freue ich mich auch schon sehr drauf. Und bis die neuen Sorten von Effect draußen sind, es gibt ja jetzt schon extrem viele Geschmäcker von Effect Energy, unter anderem auch die neue Sorte Grape Mint. Dazu packen wir euch den Link in die Shownotes, dann könnt ihr direkt euch einen Vorrat bestellen. Und jetzt kommen wir zu unseren Themen. Und wir fangen an mit Manuelsen und Coach Frankie.
Ja, genau. Und vielleicht müssen wir erstmal klären, wer denn überhaupt Coach Frankie ist. Für diejenigen, die den nicht kennen, er ist, wie gesagt, ein TikToker und ist eben, also mir das erste Mal aufgefallen, als auch so diese ganzen Barello-Zeiten waren. Und er ist halt eben meistens oberkörperfrei vor der Kamera und ja, schreit Leute an, wie man trainieren soll oder auch bei allgemeinen Lebenstipps und hat da eben immer eine sehr klare Meinung, manchmal auch wirklich ein bisschen sehr wilde Meinung. Das war zumindest damals immer meine Auffassung oder so hatte ich ihn quasi wahrgenommen, ja. Und jetzt hatte sich das Ganze so hochgeschaukelt, dass Coach Frankie, warum auch immer, gegen Manuelsen so geshootet hat und dann auch immer rassistischer wurde. Das Ganze hatte immer so eine leichte Humorkomponente, wenn man das überhaupt so nennen kann, ja. Aber dass er dann irgendwelche Dinge, die die Farbe schwarz hatten, mit Manuelsen verglichen hat, ja. Sei es irgendwie, ich will keine Beispiele nennen, scheiß drauf. Ihr könnt euch vorstellen, wie er es gemacht hat, ja. Und das Ganze ist jetzt eskaliert. Also Manuelsen hat dann eben gesagt, so ist jetzt reicht's ihm und hat eben Coach Frankie gejagt. Er hat eine Ansage gemacht bei sich auf Instagram und gesagt, okay, Leute, die mich mögen, so, sagt mir, wo ist der, ne? Und die Leute, die mich nicht mögen, sagt mir, wo ist der, dann seid ihr mich los, weil dann bin ich wahrscheinlich im Knast. Also es war ihm wirklich sehr, sehr ernst und er ist dann eben durch Hannover gefahren, hat ihn gesucht. Coach Frankie hat parallel dazu weiterhin Stories gepostet, irgendwie teilweise auch Fake-Stories, also so als wäre er in einem Kaufhaus und dann kam später raus, nee, das sind aber so Bilder aus dem Internet von dem Kaufhaus, hat dann aber trotzdem, er war dann trotzdem in irgendeinem Kaufhaus, also keine Ahnung, zum Beispiel so, es sah so aus, als wäre er beispielsweise in einem Klamottengeschäft in Kaufhaus A, wo er die Bilder aus dem Internet hatte, war aber wahrscheinlich in Kaufhaus B, sowas in der Art, ja, oder zeitverzögert oder so. Und hat auch da dann weitergemacht, dass er dann zum Beispiel so zu T-Shirts gegangen ist, die schwarz waren und dann irgendwie so das wieder mit Manuelsen verglichen hat und die ganze Zeit irgendwie so eine Kacke. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, also Manuelsen war anscheinend dann in Hannover, hat da auch Stories gepostet, hat gesagt, wo bist du jetzt, schick deinen Standort, ich bin hier, hat probiert ihn zu finden und sowas. Es ist dann anscheinend nicht dazu gekommen. Zwischenzeitlich hat auch ein gemeinsamer Freund von Manuelsen und Coach Frankie versucht zu schlichten und zu sagen, klärt das miteinander. Manuelsen hat nämlich aus diesem Verlauf von diesem besagten Freund und Coach Frankie dann den Verlauf veröffentlicht, worauf Coach Frankie diesem gemeinsamen Freund geantwortet hat mit irgendwie so ne, der N-Wort und alles Mögliche. Es ist jetzt darin geendet, dass Manuelsen eben öffentlich TikTok dazu aufgefordert hat, den Account von Coach Frankie zu sperren, weil er dort eben rassistisches Gedankengut verbreitet. Und ich muss auch sagen, also bei Rassismus, da ist halt vorbei, ne? Und das ist schon wild. Also, dass jemand einfach sich hinstellt, so eine Kacke behauptet und ist mir jetzt egal, ob das ein Manuelsen ist, der sehr polarisierend ist oder egal wer. Sowas ist einfach in jeglicher Weise zu verurteilen. Und ich bin auch echt überrascht, dass TikTok da noch nichts gemacht hat. Also.
Ja, safe. Manchmal weiß man irgendwie gar nicht ganz genau, ne? Wegen so Kleinigkeiten oder so kann man irgendwelche Beiträge melden oder irgendwie man wird gesperrt. Und wenn dann solche Sachen sind und gerade finde ich dann so diese Sprachnachricht, die da dann geleakt wurde, wo Coach Frankie das N-Wort über Manuelsen gedroppt hat, hat dann so das Fass auch zum Überlaufen gebracht. Und ich habe mich davor auch gar nicht so krass mit Coach Frankie jetzt beschäftigt. Ich höre schon ewig diesen Namen, ne, weil der in dieser ganzen TikTok-Fitner-Live-Gehen-Bubble halt irgendwie die ganze Zeit so mitspielt und dachte halt so, dass der auch jemand ist, der halt Manuelsen jetzt so ein bisschen triggert mit mal hier einem Joke, mal da einem Joke, ohne dass ich das gutheißen will. Aber hab's erst nicht so ernst genommen. Aber so nach dem, was man jetzt, wenn man sich so intensiver damit beschäftigt hat, dann noch mal mehr Videos gesehen hat, dass der Coach Frankie da mit seiner Freundin dann redet und da auch die ganze Zeit durchweg rassistische Äußerungen über Manuelsen droppt, dann die Sprachnachricht und so, ne, wenn man da ein bisschen sich dann damit beschäftigt, merkt man eigentlich, wie krank das alles ist, also wirklich richtig, richtig heftig. Gut, wie sich da Manuelsen positioniert hat. Man merkt natürlich auch, wie leicht Manuelsen auch aus der Reserve zu locken ist. Im Sinne von ein paar Tage vorher hat er auch schon gesagt, so, er will sich nur noch auf Musik konzentrieren. Dann 3 Tage später jagt er wieder irgendwelche TikToker durch Hannover und sagt, er geht in den Knast, um die zu verprügeln. Finde ich jetzt auch nicht den richtigen Weg. So Gewalt ist da safe keine Lösung. Da können auch wieder schlimme Sachen passieren. Da ist auch keinem geholfen damit. Aber insgesamt halt, ja, komplett Krise einfach, dass es solche Menschen wie einen Coach Frankie gibt, die so denken wie er.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht und würde sagen, wir kommen damit jetzt aber auch mal zu einem erfreulicheren Thema und zwar der Bushido-Tour. Und ich weiß noch auch, als wir uns so kennengelernt haben und angefreundet haben und so und ich dann so gecheckt habe, so, ah, du bist so krasser Bushido-Fan. Bei mir war das auch immer so eine Mucke, die ich gerne gehört habe, aber du warst schon immer so 10 Level krasserer Fan und du warst ja auch schon auf Konzerten, kannst es dementsprechend vergleichen und so weiter. Und jetzt ist einfach eine Bushido-Tour nach all dem, was wir die letzten Jahre erlebt haben mit Animus, Shindy, Arafat, Prozess, Doku, Dubai, ich weiß gar nicht, was man da noch alles so mit einwerfen kann, ja, ist jetzt einfach eine Tour da, die wirklich polarisiert, die ich überall gepostet bekomme, ob ich auf Twitter bin, auf TikTok bin, auf Insta bin, egal wo, er macht es schon wirklich krass und bin jetzt mal super gespannt, was denn dein erster Eindruck ist von dem, was man so von der Bushido-Tour sieht.
Ja, safe und man kann das Ganze ja sogar auch über RTL Plus streamen durch die Kooperation zwischen Bushido und RTL. Und ja, man kriegt's wirklich überall mit, egal ob auf TikTok dann die Ausschnitte gezeigt werden, wie Bushido seine Frau und seine Kinder auf die Bühne holt und mit denen da auch, ne, mit den Kids dann so interagiert, die auch das Mikrofon bekommen, die irgendwie auch zum Publikum sprechen. Aber dann auch auf Twitter die gesamte Bushido-Bubble durchdreht, die da eben, ja, seit ein paar Jahren existiert. Man kann sich auch noch dran erinnern, damals vor ein paar Jahren gab es ja so Bushido-Ansage-Videos. Das war noch so vor Sony Black 2, wo damals der Twitter-User Flerkel als CEO gegrüßt wurde und alles. Bei Bushido und Flerkel ist dann irgendwann nicht mehr alles so cool gewesen, glaube ich, wie ich das mitbekommen habe. Aber sein neuer Pressesprecher war dann der Account Rabe. Und Bushido hatte die ganze Zeit schon angekündigt, dass ihm die Person, die hinter diesem Account steckt, auch auf die Tour eingeladen wird und Access All Areas bekommt und dass es ein großes Bushido-Bubble Meet and Greet geben wird. Und viele haben gesagt, ja komm, der labert nur. Und jetzt sind tatsächlich Fotos aufgetaucht von Bushido mit Animus zusammen, dann mit Rabe zusammen, der einfach irgendwie 16 oder sowas ist. Dann auch noch der User Balorg, den ich, keine Ahnung, als ich damals auf Twitter gekommen bin, war das wirklich so vom Humor-Level jemand, den ich direkt gefeiert habe. So, der ist da jetzt auch auf den Fotos mit dabei. Die sind irgendwie auf jedem Konzert gratis eingeladen. Die wurden in den Tourbus eingeladen. Also völlig verrückt einfach. Und dann auch noch Guido, der irgendwie so ein Sicherheitsmann ist. 50 ja. Jahre oder sowas ist und der jetzt auch bei Bushido ist und keine Ahnung, völlig verrückt einfach, dass das alles eintritt. Also wirklich so, die Simulation ist perfekt, wenn man sich das so anschaut.
Ja, man muss auch dazu sagen, für die Leute, die jetzt überhaupt nicht checken, von was hier gesprochen wird, so, ich bin ja auch später als du dann so bei Twitter eingestiegen und da ist es halt schon so ein krasses Ding mit diesen Bubbles, ne? Also so Bubbles quasi so eine Gruppe an Menschen, die sich eben zu einem Thema auslassen und dadurch entsteht dann Content, der dann aber von viel, viel mehr Leuten konsumiert wird, als die, die posten, ne? Und die Player, die eben diese Bushido-Bubble befeuern, sind die eben erwähnten, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, Balorg oder so, Rabe, Guido und so weiter. Und was mich auch so verwundert hat, ist, die hatten doch davor kein Gesicht gezeigt, oder? Man wusste nicht, wie die aussehen, oder? Nee,
man
oder?
Wusste nicht.
Nee. Okay, und jetzt dann durch diese Bushido-Tour, okay, ja, wild. Ja, okay.
Aber schon krass, ne? Du fängst da irgendwie irgendwann mal an, aus Spaß zu twittern und dann kommst du einfach kostenlos auf die Bushido-Tour und verfolgst den von Stadt zu Stadt. Und auch bei so einem Rabe, ich hatte irgendwann mal gelesen, dass der 14 oder sowas ist. Und bei Twitter weißt du auch nie, was jetzt real ist oder was nicht. Und er kam aber auch so von seinen Kommentaren und von seinen Tweets immer sehr erwachsen so rüber, dass man das jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, vor allem, weil ja bei Twitter auch sehr viel Hate ist, ne? Da gibt's ja auch so die ganze Bubble, die gegen Bushido ist und sehr viel gegen Bushido hatet und dann gibt's halt diese ganze Bushido-Bubble, die schon sehr, sehr krass pro Bushido ist und ich habe das Gefühl, dass so jemand wie Rabe, der steht da immer, ne, der ist natürlich sehr pro Bushido, aber wird auch von allen respektiert, die gegen Bushido sind.
Ja.
Und er hat das schon immer so ganz gut gedribbelt und auch wenn man jetzt auf Twitter liest, natürlich gibt's den einen oder anderen Hater, der sich dann auch, ja, ne, wie sieht der denn aus und so Kommentare aufs Äußerliche macht, aber insgesamt habe ich auch unter diesen Bildern sehr viel Liebe auch gesehen, auch von den Bushido-Hatern, die so gesagt haben, ey, krass, dass ihr da jetzt einfach eingeladen seid. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, ne, da einfach jetzt mit dem Idol da chillen und da einfach durch Deutschland touren. Und auch zum Beispiel, ne, Marvin California, der ja auch Streamer ist, ist da ja, und der ja auch den Podcast mit Bushido hat, der ist ja jetzt da als Tour-DJ dabei. Und natürlich gibt's da auch viel Hate, ne, und viele sagen, ey, der ist ja schon ein großer Streamer, wie will der sich so Neutralität bewahren? Aber auch da muss man sagen, das ist ein Typ, der vor 10 Jahren angefangen hat, auf irgendwelche Deutschrap-Songs zu reacten und dann jetzt plötzlich, ich weiß gar nicht genau, warum der DJ ist und ob der das überhaupt kann, so, ne, aber dass der da jetzt plötzlich einfach, das ist schon eine krasse Ehre, dann auf Natur von Bushido mitzugehen, ne.
Ja.
Schon heftig irgendwie.
Man muss natürlich auch dazu sagen, also zum Beispiel viele Artists in Deutschland haben natürlich so Die-Hard-Fans irgendwie, was aber zum Beispiel oft sowas ist wie so, also ist jetzt ein random aus der Luft gegriffenes Beispiel, ne? Aber zum Beispiel so, es gibt so sehr, sehr viele Juju-Fan-Accounts. Ja, wenn du was postest, dann kommen ganz viele Juju-Fan-Accounts. Die haben aber alle an sich jetzt nicht so viele Follower oder der Content, den sie posten, sind halt zum Beispiel Bilder von Juju. Aber das ist jetzt nicht wirklich Promo, die über diese Bubble hinausgeht in vielen Fällen, ja. Und bei Bushido ist es ja so, dass die eben erwähnten Player auf Twitter wirklich viel Meinungsmache für Bushido machen, viel Promo-Arbeit übernehmen. Ganz anders, als das jetzt irgendwie so Fan-Accounts auf Instagram machen, sondern ne, die ja auch, wie du gerade gesagt hast, die sind respektiert in der Szene und ihr Standpunkt ist aber so Hardcore-Bushido-Fan so. Und die machen ja auch andere witzige Memes und sowas irgendwie.
Ja,
deswegen, das macht ja schon Sinn, die so zusammenzuhalten. Und ich find's auch so krass irgendwie. Bushido hat immer so ein Talent, obwohl der so Ups and Downs hat in seiner Karriere, hat er irgendwie so ein Talent, immer so eine Gruppe um sich zu versammeln, die dann gut funktioniert. Und das, was halt früher gut funktioniert hat, war halt ein erst guter Junge, sei es in den anfänglichen Konstellationen oder später dann eben auch mit einem, ne, irgendwie so ein Shindy und dann Kapi und Samra und. Und das war immer, hat immer diesen Hype so krass getragen. Und jetzt, heutzutage, wo halt eben Musikkonsum auch einhergeht mit so Sachen wie Twitch und Twitter und Social Media etc. pp., kommt er dann auf eine Tour, wo einerseits Leute sind wie ein Animus, wie ein Animus, der Rapper ist und gleichzeitig Podcaster, ein Shindy, der eine riesengroße Fanbase mitbringt, ein Marvin California, der ein Streamer ist, seine ganze Twitter-Bubble, die da wiederum Welle machen, alles mit RTL connected, seine Frau auch, dann lädt er irgendwie da Oliver Pocher ein und so. So, der ist schon, also das ist schon smart, wie der das irgendwie aufzieht.
Ja, vor allem dann noch zu rappen, Mittelfinger an die RTL-Kamerateams, während einfach so dieses ganze Konzert von RTL gepusht wird, auch sehr wild. Fand's da auch lustig, so die ganzen Bilder jetzt natürlich, weil du so sagst, so eine Gruppen von früher, so EGJ und so, dann gibt's ja irgendwie so ein berühmtes Bild aus der Sampler-EGJ-Zeit, wo Bushido ganz vorne steht und dann so in zwei Reihen, also weißt du, wie dann so ein Dreieck quasi, gehen so die, oder ne, rechts neben Bushido gehen die Rapper nach hinten, links neben Bushido die Rapper, so Babassat, Echo Fresh und so. Und so eine damals versus heute und dann so das Bild mit den Twitter-Usern oder auch nochmal krasser Vergleich war irgendwie Bild von Bushido, Shindy, Ali Boumaier und Arafat und dann halt jetzt so heute mit den ganzen Twitter-Usern. Aber ja, muss man Bushido auch zugutehalten, dass er da jetzt so sein Wort gehalten hat. Und ja, ich habe jetzt auch viele Ausschnitte so von früher nochmal gesehen, wie da Roos und Flair im Streamingzimmer sitzen und halt gerade so ein Roos so sagt, so ey, nicht mal Jay-Z bringt Bushido zurück und niemand kann dich retten, wir haben dein Ende gebracht, Operation Star Wars, und dann auch in einem Ausschnitt gesagt hat, ey, als ob sich so ein Shindy das geben wird, mit einem Animus und einem Marvin California auf die Bühne zu gehen, dafür ist der viel zu cool. Und tatsächlich ist sogar das eingetreten, hätte ich auch nicht erwartet, aber ja, Shindy hat sich bei Bushido. Würde mich aber auch mal interessieren, wie das dann so hinter den Kulissen abging, ja, weil ja ein Animus auch häufig Shindy sehr hart kritisiert hat. Oder es ja auch diese krasse Sache gab hier bei Shindy in dem Bushido-Prozess, als da irgendwie so Sachen rausgekommen sind, was Shindy über Anna Maria gesagt haben soll. Also,
ja,
weiß auch nicht ganz genau, was da für eine Eiszeitstimmung hinter der Bühne war oder ob man sich jetzt einfach die Hand gegeben hat und alles war cool.
Hey, weißt du, was so meine Hardcore-Verschwörungstheorie irgendwie dahinter ist? Ich habe auch so gedacht, so ey, das kann ich mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, dass so Show vorbei ist und dann so Animus und Shindy so hinter der Bühne einfach so chillen, auf so voll korrekt irgendwie. Aber so, ne, kann ja sein, keine Ahnung. Ich dachte mir nur so, wir haben schon mal, als Shindy so jetzt zurückkam und dann ohne Lars war, haben wir schon so gesagt, ey, die Texte haben aber auch hier und da ein bisschen nachgelassen und da bräuchte man schon einen guten Texter irgendwie mit dabei. Und Bushido ist ja auch dafür bekannt, dass er irgendwie immer, ne, zwar ein krasses Image hat, ein krasses Label aufbaut, aber schon immer auch so dieser mindestens eine gute Texter irgendwie da ist, der halt dafür sorgt, dass auch geiler Rap bei rumkommt. Und wer weiß, ob nicht wirklich irgendwie so Animus im Hintergrund irgendwie jetzt in Zukunft für Shindy auch mal das ein oder andere schreibt oder so. Keine Ahnung, man weiß es nicht, weißt du? Aber dass das dann so ein bisschen...
Kann ich mir nicht vorstellen und ich hoffe es auch nicht. Aber also es kann auch wirklich gut sein, ne? Bushido hat das ja auch gesagt, als er über seinen Auftritt beim Shindy-Konzert gesprochen hat. Der ist dann irgendwie sehr kurzfristig da aufgetaucht, weil Bushido auch nicht Lust hatte, irgendwie viel mit den Leuten da dann zu chillen so und einfach schnell auf die Bühne. Man hat kurz mit Shindy geredet und umgekehrt stelle ich mir das genauso vor. Shindy wohnt in München, der hat gesagt, komm, für die 3 Songs gehe ich auf die Bühne. Aber wer weiß, ob man da überhaupt dann so krass jetzt ins Gespräch da mit den Leuten vor Ort gekommen ist. Also ich denke, das ging so zack, zack und man macht halt und ja, wer weiß, Feature kann kommen.
Ja, eine witzige Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, und zwar, weil wir auch so viel über Twitter gesprochen haben und sowas und bei Manuelsen Thema gar nicht so viel Zeit für so einen Joke war, aber ich habe letztens was gelesen auf Reddit, da ging es so um die Steuererklärung von Manuelsen und dann war die Frage so, meint ihr, Manuelsen kann seine ganzen Fahrten quer durch Deutschland, wo er Leute sucht, die ihn angeblich beleidigt haben, von der Steuer absetzen? Sind das Geschäftskosten oder sein Privatvergnügen? Weil so an sich und auch bei einem Bösemann, wo wir letzte Woche noch überlegt haben, so was ist seine Berufsbezeichnung, was ist so seine Definition, wenn der jetzt zu einem Farid Bang fährt, ist es doch eigentlich so steuerlich absetzbar, weil das halt wirklich so ein Pfad für die Arbeit ist, oder? Also,
ah, Junge. Das ey, da habe ich auch was gesehen, eine Tweet-Idee hat einer geschrieben, mal alle Wege von Manuelsen auf Google Maps einzeichnen, wo der schon überall jemanden gejagt hat. Wäre bestimmt auch sehr, sehr geil, das mal zu sehen. Eine andere Sache, die ja auch ein riesiges Meme in den letzten Jahren war, war das Wohnzimmerkonzert, was in der Black Friday Box müsste das gewesen sein, 2017 drin war, ne? Und dann kam dieser Bruch bei Bushido und Arafat, EGJ hat sich aufgelöst. Alle haben immer gefragt, ey, was ist dann aus dem Wohnzimmerkonzert passiert? Also Bushido hat das verlost in seiner Box und er hat das dann damals schon so angekündigt, ja, da komme ich dann mit Ali Boumaier zu dir nach Hause, wir kommen mit der ganzen Bande. Und es hat sich eigentlich gar nicht mehr so geil angehört, dieses Wohnzimmerkonzert überhaupt zu gewinnen, weil es sich so angehört hat, als wäre danach einfach dein Zuhause kaputt, so ungefähr. Aber natürlich trotzdem so eine aber es wurde eben als krasser Marketing-Move auch genutzt, deswegen sehr viel Kritik danach, weil das auch nie eingelöst werden konnte. Und jetzt, 7 Jahre danach, Full-Circle-Moment, Marvin California hat es in seiner Story gehabt, war der Gewinner mit diesem Wohnzimmerkonzert, er hat sogar noch dieses Ticket gehabt. Der war dann auf der Bushido-Tour jetzt eingeladen und sollte dann auch mit auf die Bühne gehen sogar, ne? Auch irgendwie nice, dass sich da so der Kreis schließt bei der Sache. Und ich habe auch ein Video gesehen, wie Bushido und Animus hier Stress ohne Grund gerappt haben. Und Oliver Pocher war ja auch in der Menge drin und stand irgendwie relativ weit vorne. Und da ist ja auch eine Line gegen Oliver Pocher, dieses Verkloppe blonde Opfer, so wie Olli Pocher. Und ich glaube, dieses Video war so, dass sie den so in dem Publikum gesucht haben und dann auf ihn gezeigt haben.
Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Ich habe auch gesehen, dass Olli Pocher da in seiner Instagram-Story wieder in seine alte Rolle, die Straßenkobra, geschlüpft ist und dann da First Row irgendwie Bushido gefilmt hat. Hatten nicht Bushido und Pocher, die hatten doch auch mal einen Song zusammen, ne? Wo sie so Promis gedisst haben oder irgendwie so, ja, stimmt. Ja, also marketingtechnisch muss man sagen, hat der gute Herr Fashishi das wirklich 1A aufgezogen.
Ja, ich habe mich auch gefragt, warum ist die Bushido-Tour jetzt so erfolgreich? Natürlich, weil es auch promoted wird als wahrscheinlich seine letzte Tour und da kommen halt jetzt, ne, der ist halt schon der Kindheitsheld für viele gewesen, das will man sich natürlich auf jeden Fall geben, weil es kann ja nicht nur dieser eine Capitus-Track sein. Mhm. Danach kam ja auch gar keine Musik mehr raus und klar hat er dadurch so ein Momentum geschaffen, es war der optimale Moment halt, dieses ganze Ding zu promoten, er war wieder zurück in der Szene. Und ich habe mich dann aber auch gefragt, wie viel so diese ganze RTL-Doku-Präsenz vielleicht aber auch dazu beiträgt, ne? Dass einfach Bushido über die letzten Jahre dann doch noch viel im Fernsehen war, dann dieses ganze Family-Ding gepusht wurde, so wer weiß, was das auch noch mit da reinspielt.
Ja, und auch, was du halt vorhin gesagt hast, also ne, mit diesen Bubbles und so weiter, es gibt halt so blöd, das klingt halt nur so ein Bushido. Und der hat halt schon einen gewissen Legendenstatus und auch die Hörerschaft hat mittlerweile ein Alter, wo man sagen kann, ey, die kaufen halt einfach Tickets, wenn der nochmal auftritt und fertig aus. Das ist irgendwie ein Teil deutscher Musikgeschichte, ob man will oder nicht. True, ja. True. Und wenn der auftritt, dann gehst du da entweder hin oder hast es halt verpasst irgendwie. Und das ist halt was anderes wie bei vielen jüngeren Artists, jetzt gerade noch so, ne, gehe ich jetzt dahin oder dahin, ist so eine Auswahl, aber Bushido, was ist die Alternative, wenn du halt so mit der Mucke aufgewachsen bist? Deswegen, ja, ist schon klar, dass so eine Tour sich gut verkauft.
Ja, und du kannst es halt auch wirklich jetzt bei den neuen Artists, denkst du dir halt auch echt so, ja, das kann ich mir dann vielleicht auch noch bei der nächsten Tour gönnen oder so. Und bei Bushido weißt du, okay, so häufig wird es einfach nicht mehr vorkommen. Also bei all dem ganzen Lob für Bushido, so eine kleine Sache hat mich dann noch stutzig gemacht. Irgendwie die sind dann ja auch mit 5 Tourbussen unterwegs, also wirklich geisteskrank. Und nach dem ersten Stop in Berlin hat Anna-Maria am nächsten Morgen so eine Story aus dem Hotelzimmer gemacht, ne, wie die beiden, und hat dazu irgendwie geschrieben oder gesagt hier, ja, wir sind dann morgens nachts aus dem Tourbus, haben uns nachts aus dem Tourbus geschlichen, standen dann irgendwie 45 Minuten draußen, irgendwo, nirgendwo und haben auf ein Taxi gewartet und dann sind wir ins Hotel gefahren. Also ich glaube, der Personenschutz ist mittlerweile over. Es gab auch irgendwie so einen anderen Prozess jetzt mit Arafat, wo Bushido anscheinend ohne Personenschützer aufgekreuzt ist. Aber hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht. Ich meine, wenn man da jetzt irgendwie mehrere Jahre in Angst und Schrecken gelebt hat, wie es dann dazu kommt, dass man jetzt plötzlich nur einfach mal 45 Minuten nachts auf ein Taxi wartet. Also, 2 Euro ins Phrasenschwein, aber wenn man das in einem Chiago-Titel ausdrückt, denkt mal drüber nach.
Geil. Ja gut, ich würde sagen, für heute haben wir es. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Und ich freue mich schon auf Donnerstag, auf das Jan Kaffer Küçük Efendi Interview. Und ich hoffe, ihr auch. Deswegen nicht vergessen zu folgen, Wecker zu stellen. Um Mitternacht geht die Folge dann wahrscheinlich online. Und ansonsten hören wir uns dann in der Woche drauf Montag wieder. Also, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dann, macht's gut und genießt die Feiertage.